Schönen Abend. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie noch Bestellungen bei der Gastronomie Kenzel haben, dass Sie die vielleicht jetzt noch kurz durchführen. Ich möchte Sie auch aufmerksam machen auf unser Gästebuch. Das liegt, wie üblich, da hinten, wenn Sie sich eintragen wollen. Ein paar organisatorische Dinge noch später für die Diskussion. Die Diskussion wird wie üblich als Podcast aufgenommen und steht dann auf der Homepage zur Verfügung. Da bitte ich Sie, wenn Sie später bei der Diskussion Fragen haben, dass Sie warten, bis Sie das Mikrofon in der Hand haben und dann bitte auch ins Mikrofon reinsprechen, weil nur so ist gewährleistet, dass Ihre Fragen auch auf der Aufnahme drauf sind. Also bitte das zu beachten. Mein Name ist Stefan Hametner. Ich freue mich besonders, dass ich heute unseren Gast, Herr Diplom-Ingenieur Dr. Horst Steinmüller, begrüßen darf. Herr Diplom-Ingenieur Steinmüller ist seit seinem Berufseinstieg im Jahr 1979 beschäftigt mit Fragen des Energiequalitäts- und Umweltmanagements in den unterschiedlichsten Positionen. Seine besondere Aufgabe sieht Dr. Diplom-Ingenieur Steinmüller, in der Erarbeitung und Umsetzung von Strategien, die dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung entsprechen. Wie schon gesagt, in unterschiedlichsten Positionen. Und wenn Sie heute in unterschiedlichsten Publikationen die Einladung gelesen haben, dann waren auch die unterschiedlichsten Positionen, die er begleitet, drinnen. Ich glaube, er wird Ihnen jetzt auch sagen, welche Position er wirklich derzeit begleitet. Bitte.
Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es war für mich wirklich eine Ehre, hier in den Kepler-Salon eingeladen zu werden, weil dieses Thema Energie und Umstellung eins ist, das auf ganz unterschiedlichen Ebenen diskutiert wird und mir es immer ein Anliegen ist, es auf eine Ebene zu bringen, wo wir nicht in Polemik verfallen, sondern wo wir wirklich versuchen, entsprechend auch Lösungen zu erhalten. Ganz kurz zu meiner Person, bin in Leoben in Göss geboren, habe an der Technischen Universität in Graz Technische Chemie studiert und hatte dann die Chance, im Industrieanlagenbau der Föst meine Dissertation zu machen. Das Thema war, würde man heute sagen, Second Generation Straw to Ethanol, also zweite Generation Biotreibstoffe, Stroh zu Ethanol. Und mit dieser Geschichte war ich dann an mehreren Dingen beschäftigt. Herausheben aus meiner Zeit möchte ich die Geschäftsführung bei der Österreichischen Vereinigung für Agrarwissenschaftliche Forschung. Der eine oder andere kennt vielleicht den Herrn Professor Wohlmeier, der damals mein Chef war und von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Habe neben meinen ganzen Tätigkeiten noch ein technisches Büro für Chemie, wo ich für ein paar ausgewählte Industrieunternehmen nach wie vor Beratungen zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten und Ähnliches tue. Und bin seit der Gründung des Energieinstitutes, und es ist, wir feiern heuer das 10-jährige Jubiläum, möchte jetzt darauf hinweisen, im November wird es eine sehr hochkarätige Veranstaltung in der Stahlwelt geben und darf also dieses Energieinstitut nun seit diesen 10 Jahren leiten. Was mute ich Ihnen heute zu? Eine kurze Vorstellung des Energieinstitutes, hauptsächlich angeregt, wie schon gesagt worden ist, dass ich heute einmal angekündigt bin, als Mitarbeiter der BTF, die es gar nicht mehr gibt, oder als Teil des Industrieanlagenbaus, wo es den Chemieanlagenbau nicht mehr gibt, was aber nicht heißt, dass immer ich daran schuld war, dass diese Organisationen heute nicht mehr am Wirtschaftsleben teilnehmen. Dann möchte ich Ihnen ganz kurz was zur Energieverbrauchsentwicklung weltweit in der EU und in Österreich sagen, weil wir das für die spätere Diskussion brauchen. Dann natürlich immer ein Dauerbrenner, den man hereinbringen muss, wenn man von Österreich und Energiepolitik redet, ist unsere Kyoto-Zielerfüllung. Ihnen noch einmal vors Auge zu bringen, was haben wir da an Leistungen erbracht, ich formuliere es im Moment so, um dann zu sagen, was haben wir für Situation auf der Atomstromseite, natürlich angeregt durch Fukushima. Dann ein bisschen auf die Energiestrategien einzugehen, wo ich bei der einen oder anderen ja auch mitarbeiten durfte, um dann eine Frage mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten, was heißt denn, die Umstellung musste immer mehr kosten, nämlich Umstellung sowohl was Energieeffizienz als auch was Umstellung auf erneuerbare Energieträger betrifft. Dann stelle ich Ihnen meine Vorstellung eines solaren Energiemixes vor, mit der Aussage, es gibt keine monokausale Lösung. Und dann ein paar kleine Beispiele und am Ende gebe ich Ihnen ein paar Statements, die ich hoffe, dass Sie entsprechend zur Diskussion anregen. Also das Energieinstitut, wie gesagt, 2001 gegründet, Schwerpunkt Forschung in 3 Bereichen, Recht, Wirtschaft, Technik, die haben wir auch gleich umgesetzt in der Lehre. Seit 3 Jahren gibt es einen Universitätslehrgang als Postgraduate, wo derzeit gerade wieder 23 Studenten aus den unterschiedlichsten Unternehmungen bei uns diesen Lehrgang machen. Und für uns auch ganz wichtig ist diese internationale Vernetzung, dass wir auf der einen Seite mit anderen Energieinstituten zusammenarbeiten und auch Mitglied der European Advisory Council sind. Aus der Vielfalt sehen Sie, dass die Studien, die wir machen, fast immer mit irgendwen anecken unserer Mitglieder. Weil eine Studie, die vielleicht der Energie gepasst, passt der Arbeiterkammer nicht oder dann wieder der Wirtschaftskammer. Und das ist irgendwo der Punkt, wo ich sage, ich glaube, dass ein Großteil unserer, nicht jede, aber ein Großteil unserer Studien wirklich so sind, dass sie allen Schlägen standhält. Ja, das eine oder andere ist natürlich so, dass man weniger, um die Mitglieder, den Mitgliedern entsprechende Möglichkeiten zu geben, sondern wenn man selber auch gewisse subjektive Einstellungen hat. Aber mehrheitlich würde ich sagen, halten unsere Studie den Schlägen auch von der internationalen Wissenschaft stand. Wenn Sie mehr von uns wissen wollen, unsere Homepage, fast alle unsere Publikationen sind kostenlos, mit Ausnahme der Bücher, wo wir einfach so Beträge zwischen 20 und 40 Euro verlangen müssen, um die Druckkosten entsprechend hereinzubekommen. Wie schaut die Energieverbrauchsentwicklung an? Ich zeige Ihnen mit Absicht jetzt eine Folie, Sie werden sagen 2008. Nein, mit Absicht eine Folie 2008, weil viele Leute der Meinung sind, dass die Veränderungen, die sich 2008, 2009 abgespielt haben, nämlich ausschließlich hervorgerufen durch die Wirtschaftskrise, jetzt weitergeschrieben werden können. Wir werden im Jahr, wenn die Zahlen 2010 wieder am Markt sind, herausfinden, dass wir eigentlich mindestens auf dem Verbrauchsniveau angekommen sind, wo wir 2008 waren. Darum glaube ich, dass die Prognosen, die in der Internationalen Energieagentur von 1990 bis 2030 einfach etwas sind, die wir im Auge haben müssen. Wir reden von einer guten Verdopplung des Energieverbrauches in diesen 40 Jahren. Ja, und wenn wir jetzt irgendwo 2010 als Mittelding hereinreden, reden wir immer noch von einem Plus von mindestens 50%. Und das gleiche mit dem Wissen, dass wir in anderen Bereichen eindeutige Einsparungen fahren müssen. Hier eine Verbrauchsentwicklung in Österreich im Vergleich mit der EU15. Warum EU15? Das ist ein Modell, das heißt Primes, das also die Kommission in Auftrag gegeben hat, wo es sehr detaillierte Zahlen gibt. Auch da bringe ich Ihnen diese Folie mit, um Ihnen zu zeigen, Österreich braucht im Verhältnis zu diesen EU15, wenn Sie die alten EU15 nehmen, sind das dieselben industrialisierten Staaten wie mir, doch deutlich mehr, nämlich bis zu 10% mehr Energie als das pro Kopf, das der Schnitt der Fall ist. Also nur zu dem Fall, so Österreich fühlt sich ein bisschen auch als Energiesparmeister, das sind wir bei Gott nicht. Wenn man nun die Endenergienachfrage sich anschaut, woher kommt die Energie, da bitte nicht im Detail drauf, weil sonst das können wir dann im Nachhinein machen, was man geht, ist, dass Sie einfach sehen, es ändert sich eigentlich zwischen 2005 und 2020 nicht wirklich etwas nach dieser Prognose. Ja? Das heißt, es muss schon gravierend eingegriffen werden in die Politik, um hier ein komplettes Umdenken, und wenn man so gewisse Forderungen, gehen Sie zum Beispiel in die Bundesrepublik Deutschland, 2050 Strom ausschließlich als erneuerbare Energieträger, da muss sie massiv politisch in das System eingreifen. In Österreich auch nahezu dasselbe Bild. Ja, es wird sich, wenn wir nicht drastisch etwas ändern, wird sich zwischen 2005 und 2020 nicht wirklich etwas ändern. Und wenn ich heute in den APA News, wir kriegen also den Energieleiter der APA Aussendung, ein Pressestatement von Generaldirektor Windner und Generaldirektor Anzengruber, wo sie einfordern, die Politik muss real werden. Es ist nicht eine Frage die Energiepolitik muss wieder dorthin zurückkommen, dass sie anerkennt, dass im nächsten Jahrzehnt es sicherlich zu keinem großen Bruch kommen wird. Unsere Kyoto-Zielerfüllung ist wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt. Österreich am Schlusslicht dieser EU15 mit einer Verfehlung von -30%. Wir hätten ja 13% einsparen sollen, haben also etwa 17% mehr Ausstoß. Das heißt, diese Differenz sind diese -30%. Und es hat ja auch kaum jemand geschafft, über dem Ziel zu sein. Bundesrepublik Deutschland sieht man, ist leicht drüber. War immer die Argumentation, kommt deshalb, weil das ehemalige Ostdeutschland mitgerechnet würde. Das ist grundsätzlich richtig. Nur der Einbruch ist bis 96 deutlich sichtlich. Aber, und das ist das Interessante, es gab auch nach 96 ein leichtes Abfallen. Ne? Das heißt, es ist nicht nur die Umstellung der ehemaligen TDR in die neuen Bundesländer, die hier diese Einsparung gebracht hat. Beim Vereinigten Königreich ging es sogenannter Fuel Switch, das heißt Umstellung von Kohlekraftwerken auf Gas, die sich hier deutlich darstellen. Wie schaut die Atomenergie aus? Und da bitte wirklich immer wieder zu merken, wir reden vom Strom und nicht vom gesamten Primärenergiebedarf. Strom hat etwa 20% weltweit des Primärenergiebedarfs. der über Strom abgedeckt wird. Das heißt, wenn Sie hier 14-15% lesen, dann sind es im Grunde genommen 5% des Primärenergiebedarfs, der über Atomenergie abgedeckt wird. Nur damit wir sehen, es ist meiner Meinung nach schon möglich, wenn der politische Wille da ist, eine entsprechende Umstellung zu erreichen. Natürlich ist es schwieriger in einem Staat wie Frankreich, wo ich fast 80% meiner Stromproduktion auf Atomenergie habe, eine Umstellung zu erreichen. Wenn Sie sich aber im Gegensatz dazu anschauen, der Rest der Welt hat an der Stromproduktion 7,2%. Die 10 größten Nationen, für die es problematisch ist, aber der Rest hat 7,2% über Atomkraft gedeckt. Weltweit eben diese irgendwo zwischen um die 15%, je nach Jahr, das man also nimmt und auch als Auslastung, die einzelnen Atommeiler fahren. Es ist, wie gesagt, schwierig für Staaten wie Frankreich, Schweden, auch für die Ukraine. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich möglich ist, wenn ich eine entsprechende langfristige Ausstiegsstrategie fahre. Meistens auch nicht mit berücksichtigt, lassen wir also die gesamte Endlagerproblematik weg, auch nicht mit berücksichtigt ist die Problematik, woher kommt denn das Uran? Und da nur der Hinweis, also nach derzeitigem Wissensstand geht man davon aus, dass nach 85 Jahren das Uran erschöpft sein wird, nämlich insofern erschöpft, dass es dann nicht mehr wirtschaftlich gewinnbar ist. Ich habe gerade gesehen, es gibt ja hier am Donnerstag eine Veranstaltung zum Thema Peak Oil. Also ähnliches könnte man auch wahrscheinlich auch Peak Uran sehen, insbesondere dann, wenn die chinesischen Kraftwerke in Betrieb gegangen sind. Das ist nur eine grobe Verteilung. Die Unterlagen, glaube ich, stehen ja frei zur Verfügung dann auf der Homepage. Sie können sie also runterladen. Wichtig ist vielleicht der Punkt, den Sie in letzter Zeit immer wieder gesehen haben, dass ja auch so vom Landwirtschafts- oder Umweltminister Belakovic verwendet wurde. Wir sind eingekreist von entsprechenden Kernkraftwerken und es ist Aufgabe der österreichischen Politik, hier entsprechende Maßnahmen zu setzen. Ich überlasse das dann Diskussion, wie wir dazu stehen, wie wir auch aufgrund der österreichischen Politik dazu stehen. Da nur zu zeigen, und das wieder dieselbe Prognose, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, EU15. Es wurde im Jahr 2008 davon ausgegangen, dass Kernenergie nicht nur durch den Ausstieg Deutschlands, sondern auch durch den Mehrverbrauch zu einer prozentuellen Senkung des Anteiles an Atomenergie im gesamten Strommix kommen wird. Aber was ganz wichtig ist, Sie sehen, das starke sozusagen das Konstantbleiben teilweise den Anstieg Verbrennungskraftwerken. Da ist jetzt die Frage, mit welchem Rohstoff werden wir das machen? Bleiben wir bei den fossilen Energieträgern oder schaffen wir für diese Kraftwerke auch einen Umstieg auf Erneuerbare? Und demgegenüber jetzt, Sie haben vorhin gesehen, was sind die Staaten im Atomstromanteil, jetzt die Staaten mit ihren Möglichkeiten in der Wasserkraft. Und da glaube ich, dass es schon spannend ist, dass also immerhin Staaten wie Indien oder Russland heute bereits einen relativ hohen Anteil auch hätten an Wasserkraft und auch Ausbaupotenziale. Und dass man eben jetzt auch weltpolitisch sich überlegen muss, wie bringe ich die dazu, entsprechend ökologisch geordnete Wasserkraftnutzung herbeizuführen. Und nun komme ich zu den Energiestrategien und da bin ich an und für sich schon sehr froh, dass wir Mitglied der Europäischen Union sind, weil ohne die EU-Strategie 2020 würde sich in Europa und in Österreich schon gar nichts bewegen. Also diese Strategie, die im Jahr 2008 im Dezember vom Rat abgesegnet wurde, sagt also aus, dass 20% weniger Treibhausgase im Jahr 2020 emittiert werden dürfen, dass 20% des Primärenergieaufkommens von erneuerbaren Energieträgern kommt und was auch wichtig ist, dass 20% die Energieeffizienz steigen muss. Jetzt kann man darüber streiten, ob Energieeffizienz auch gleichzeitig Energiesparen ist, frisst nicht das Wirtschaftswachstum die Energieeffizienz auf, aber man sieht es und ich habe ja vor zwei Monaten eine Pressekonferenz gemeinsam mit den Nettingsdorfern gegeben, wo wir deren Energiemanagementsysteme überprüft haben. Wenn ich es als Zielvorstellung in einem Unternehmen habe, kann ich auch die Energieeffizienz, kann ich sogar Energie sparen bei gleichzeitiger wirklicher Steigerung meiner Produktion. Das heißt, Energieeffizienz muss nicht nur heißen weniger pro Euro, sondern es kann auch heißen wirklich weniger in Summe auf einem Standort. Aber auch da wieder kommt stark darauf an, wie gehe ich mit dem, was ich an Zielen habe, um. Österreich. Und Sie sehen hier dieses österreichische Energiestrategie-Logo. Das habe ich deshalb drauf stehen gelassen, weil es immer wieder wie sie anspringt und weil es vielleicht ganz spannend ist, dass da mal einen Schulterschluss zwischen dem Lebensministerium und dem Wirtschaftsministerium gegeben hat. Geht davon aus, dass wir in den nächsten Jahren ausgehend von dieser EU-Strategie eigene Ziele verfolgen müssen, um auf der einen Seite die CO2-Emissionen doch in den Griff zu kriegen und auf der anderen Seite die Umstellung unseres Energiesystems weiter voranzutreiben. Es war ein Beteiligungsprozess, es waren also 150 Personen involviert. Spannend ist, dass kein einziger Nicht-Wiener Forscher dabei war. Wir sprechen nicht nur uns selber an, die dort nicht mitarbeiten können, sondern es war auch kein Grazer und kein Innsbrucker, sondern es waren ein paar Wiener Forscher, die hier mitreden durften. Also ganz zufrieden war es von unserer Seite her nicht, aber wir stehen trotzdem hinter dieser Energiestrategie. Was ist die? Also runternehmen der EU-Vorgaben und dann die umzusetzen in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energie und Energieversorgung sicherstellen, weil doch einer der Schwerpunkte auch Versorgungssicherheit ist. Und dieses Thema der Versorgungssicherheit ist etwas, was man bei all diesen Umstellungen mit berücksichtigen muss. Und ich werde dann ein paar Beispiele zeigen, wo ich also glaube, dass jeder von uns einen Beitrag dazu leisten kann, auch in Versorgungssicherheit einfach durch weniger Verbrauchen seinen Beitrag wirklich einbringen kann. Die Ausgangssituation in Österreich war, dass wir im Jahr, dass wir derzeit 23% erneuerbare Energieträger im Zieljahr 2005 hatten, die auf 34% erhöhen mussten. Sie kennen vielleicht eine Aussage des damaligen Minister Bartensteins, als beim ursprünglichen Koalitionsaufkommen der alten Großen Koalition waren ja von 42% erneuerbare Energie im Jahr 2020 gesprochen hat. Als dann die 34% kamen und war also Bartenstein der Erste, der aufgestanden ist und gesagt hat, ich bin gegen diese 34%, auf die Frage, Sie haben das hier in Ihren eigenen Koalitionsabkommen so stehend, hat er gemeint, naja, ist doch ein Unterschied, ob ich es in mein Koalitionspapier schreibe oder von außen auferlegt bekomme. Nur das so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie man mit Dingen umgeht. Und wichtig ist eben dabei auch wieder das Thema Versorgungssicherheit und die wirtschaftspolitischen Ziele damit zu erreichen. Also man erwartet schon, dass durch diese Energiestrategie die Wirtschaft nicht gebremst, sondern eher in Österreich gesteigert wird. Senkung der Importabhängigkeit an fossilen Energieträgern. Aussage letzte Woche vom Minister Mitterlehner. Wir verzichten auf die 6% importierten Atomstrom, indem wir 100 Millionen mehr für Erneuerbare in die Hand nehmen. Da ist Ihnen wieder offen, was ich mit 100 Millionen wirklich an Investitionen leisten kann. Es geht um Diversifizierung der Versorgungsquellen. Immer wieder, glaube ich, wenn man sich in diesen Kreisen bewegt, hört man den Namen Nabucco. Das heißt, den Versuch, nicht nur russisches Erdgas, sondern Erdgas aus dem kaspischen Gebiet nach Österreich zu bekommen. Die EU ist stark interessiert, Österreich lead über die ÖMV. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, eigentlich für mich sogar von der Energiestrategie, der derzeit zentrale Punkt ist Stabilisierung des Energieverbrauchs. Wirklich darauf einzuweisen, dass wir diese 2-3% Steigerung, die wir in den Beginn des 21. Jahrhunderts hatten, nicht nur reduzieren, sondern wirklich einfrieren. Wobei ich persönlich glaube, dass auch ein Sparen in den unterschiedlichsten Bereichen möglich ist. Hier ein paar Meinungen dazu und Sie sehen ja im Grunde genommen, wer auch stark mitgearbeitet hat an dieser Energiestrategie, auch wie sie doch noch immer parteipolitisch organisiert ist. Wenn auf der einen Seite die Marschrichtung stimmt und der nächste Sozialpartner sagt, es ist ein farbloses Papier und der nächste sagt unambitioniert, ratlos und planlos, dann sieht man also genau, das, was wir hier vor uns haben, ist eine politische Diskussion. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, es kann nicht eine Beschimpfung der Politiker sein, sondern wenn, dann ist es also Beschimpfung von uns selber, weil wir im Grunde genommen diese Politiker auch wählen und unseren Beitrag dazu leisten. In Oberösterreich, wieder heruntergebrochen, zur letzte Ebene, wäre dann auf Gemeinde, wo natürlich auch die eine oder andere Energieautarkie im Gedanken da ist, über das können wir auch später diskutieren, weil ich kein Freund von dem Wort Autarkie bin, aber in Oberösterreich gibt es das sogenannte Wendeszenario, wo es darum geht, ein paar Eckpunkte zu setzen, ausreichend Eigenerzeugung an erneuerbarer Energie zur vollständigen Abdeckung des Energiebedarfs für für Raumwärme und hier bitte wirklich sich anschauen, es kommt später das Wort Wärmebedarf generell. Also hier ist nicht die Industrie der Wärmebedarf der Industrie, sondern wirklich nur die Raumwärme und die Warmwasserbereitung gemeint und genauso die vollständige Abdeckung mit erneuerbaren Energien im Strombereich. Da tut man sich in Oberösterreich leicht, weil man doch einige Kraftwerke an der Donau, am Inn und an der Enz hat. Das heißt, das haben wir eigentlich schon fast erreicht. Das ist nicht ein wirklich stark ambitioniertes Ziel. Es ist nur eine Frage, wenn ich es zurechne. Ich meine, das ist eher die Frage, die Energie gesagt, das kann nicht ein oberösterreichisches Ziel sein, weil ja nun für sich wir nicht beteiligt sind an den Verbundkraftwerken. Aber hier vom Dr. Dell so gemeint, das, was hier produziert wird, ist Oberösterreich und mehr sollten wir im Grunde genommen nicht verbrauchen. Und dafür ist auch unterstellt, dass es 0,5% Energieeinsparung im Strombereich pro Jahr über die nächsten 20 Jahre gibt. Ja, und dann eben hinzuschauen, den Energieverbrauch im Verkehr zu senken und wenn möglich auch die CO2-Emissionen zu senken. Und da ist auch wieder sozusagen eine bisschen der Schwachstelle dieses Wendeszenario, das dabei steht, wenn wirtschaftlich und sozial verträglich. Das Energieinstitut hat eine entsprechende Studie zu dem Thema gemacht und wir konnten also zeigen, dass es sozial verträglich ist, weil die prioritären 30 Maßnahmen, die wir uns angeschaut haben, es sind also in Summe 148 Einzelmaßnahmen, die in den nächsten Jahrzehnten umgesetzt wird, aber diese 30 als prioritär eingestuften Maßnahmen sind unserer Meinung deshalb wirtschaftlich und sozial verträglich, weil sie volkswirtschaftlich alle positive Faktoren bringen, sowohl was im Bereich der Arbeitsplätze, was im Bruttoinlandsprodukt ist, was im Nettoeinkommen der Fall ist. Also hier glauben wir, dass mit diesen Wendeszenarien ein Potenzial da ist, eine wirtschaftspolitische Umsetzung zu machen. Natürlich bedarf es der entsprechenden Begleitmaßnahmen und wenn ich die Begleitmaßnahmen habe, kann ich auch so ein Programm wirklich den Bach hinunterfahren. Umstellung muss nicht immer mehr kosten. Da gibt es eine eigene Homepage vom Land, können Sie dann später drauf schauen, wo man sogenannte CO2-Vermeidungskosten erstellt hat, um zu schauen, was kostet die Einsparung von einer Tonne CO2 und alles das, was hier negativ dargestellt ist, hier kriege ich sogar etwas. Ja, also wenn ich hier diese Maßnahme setze, dann kostet mir das CO2 gar nichts, sondern als Volkswirtschaft verdiene ich daran. Ein so ein Beispiel wäre im Verkehrsbereich die Forcierung des öffentlichen Verkehrs oder auch eine Umstellung bei der Energie, bei der Stromerzeugung. Aber wie gesagt, im Detail in den mir gegebenen 25 Minuten nicht wirklich nachvollziehbar. Warum auch ganz wichtig ist, Sie werden merken, wenn wir über Energie reden, reden wir immer, das können wir uns nicht leisten. Und ich habe Ihnen jetzt hier drei Beispiele, die jeden von uns betreffen, wo wir uns Dinge leisten, obwohl sie sich nicht rechnen. Das erste ist natürlich jedem klar, das ist das Auto. Ja? Kein Autobesitzer, der hier sitzt, kann sagen, das Auto, das er hat, rechnet sich für ihn. Es gibt andere Gründe, warum man sich das eine oder das andere Auto kauft. Das nächste im Hausbau, das mal ganz wichtig ist, ist das Badezimmer. Sie können heute ein Badezimmer um 1.000 Euro einrichten, Sie können ein Badezimmer um 25.000 Euro einrichten. Es wird aber keiner fragen, ob sich die 24.000 Euro jemals rechnen werden. Und das nächste, wo es ebenfalls so ein Punkt ist, die Hausfrauen verzeihen mir das, ich selber bin auch leidenschaftlicher Koch, ist die Küche. Sie können beim IKEA eine Küche um etwas mehr als 1.000 Euro kaufen, Sie können aber eine tolle Küche sich um 30.000 Euro einrichten und diese 29.000 oder 28.000 Euro wird auch keiner fragen, ob sie die jemals rechnet. Wenn Sie aber eine Photovoltaikanlage als Isolierung draufgeben oder so wie die Energie AG beim Power Tower hat, ist die erste Frage, die kommt, rechnet sich das? Und das ist mir ganz wichtig, dass das wir selber uns einmal die Frage stellen müssen, wenn wir im Hausbau oder im Sanieren sind, dass wir uns immer nur bei der Energie die Frage stellen, ob es sich rechnet, aber nicht bei den anderen Dingen, die wir tun. Wie schaut der Energiemix aus? Da zuerst immer die Frage in der Stellung, Teller Tank, ja, die immer kommt, wenn wir von erneuerbarer Energie sind, wir noch immer programmiert, da geht es um nachwachsende Rohstoffe, daher diese Matrix oder dieses Diagramm, wo es geht, die Entscheidung muss der Landwirt selber treffen, wohin er liefert, ob er Interesse hat, Nahrungs- und Futtermittel, von dem ich glaube, dass er prioritär da ist, aber ob er in den Energie- und Rohstoffbereich geht, das ist nicht Entscheidung der Allgemeinheit, das ist meiner Meinung nach die Entscheidung des einzelnen Landwirts, weil auch unterschiedliche Herausforderungen in ihn gestellt sind. Ich bin ja auch Geschäftsführer der OE Bioraffinerie Forschung und Entwicklung GmbH, wo wir aus Gras unterschiedliche Wertstoffe produzieren. Da brauchen wir völlig unterschiedliche Rohstoffe, als im Vergleich der Kuhmagen haben möchte. Also hier muss die Silage ganz anders aufbereitet werden. Das ist eine Vorgabe, wie entscheidet der Landwirt. Und so ist mein Mix, sorry, das muss beim Übertragen passiert sein. Ja, das haben wir leider viele Fotos. Es geht darum, dass sie wirklich direkte, indirekte Nutzung der Sonnenenergie haben und dass sie wirklich aus diesem gesamten Solarmix, ob das jetzt Geothermie ist, ob das Wind, ob das Wasser, ob das Biomasse ist, immer wieder das Optimum in der Region herausholen müssen. Es macht einen Riesenunterschied. Wir machen momentan auch gerade den Mühlviertel Ressourcenplan. Es macht regional einen Riesenunterschied, ein Energiekonzept für das obere Mühlviertel zu schreiben im Vergleich zum Machland. Ja, also das wird also eine jener Sachen sein, warum ich also meine, dass wir keine monokausalen Lösungen haben werden. Und was noch schwierig ist, wir werden viele dezentrale Lösungen brauchen. Daher die Frage, ist ein nachhaltiges Energiesystem zurück zur Rauchkuchel? Das ist also ein Schlagwort meines guten Freundes Michel Naradoslawski von der TU in Graz. Und die klare Antwort von uns beiden ist nein, es ist sicher kein Zurück, sondern es geht eher darum, wie können wir diese vielen Optionen optimal nutzen. Eben, es gibt keine monokausalen Lösungen und diese Kombination dezentral-zentral wird das sein, auf das ankommt. Wie gehen wir damit um? Wir müssen den Zentralraum, wenn ich hier Linz hernehme, ja auch mitversorgen und hier werden wir andere Strukturen brauchen als in Afidel. Ein paar Beispiele, hier nur sozusagen Standby-Verluste, das einmal versucht von meinen Mitarbeitern auch zu monetarisieren. Spannend ist zum Beispiel da unten die Geschichte mit dem Kaffeeautomaten, 12 Tage im Bereitschaftsdienst, 12 Tage Standby, keine Tasse Kaffee gemacht, immerhin im Jahr mehr als 170 Kilowattstunden verbraucht. Ja, nur wenn das Gerät dort steht und eben nicht vom Stecker genommen ist. Ähnliches gilt also für den Tintenstrahldrucker. Und was auch ganz interessant ist, auch eine Entscheidung, wie gehe ich denn mit meinem Gerät um, wenn Sie hier im Vergleich einen Gefrierschrank im Stand haben oder einen eingebauten Gefrierschrank, um wie viel besser auch hier die Wärmedämmung in den Griff zu kriegen ist. Nicht im Einzelnen mit diesen Zahlen zu diskutieren, sondern nur mein Gefühl zu geben, wir haben mit Möglichkeiten in die Entscheidung einzugreifen. Ein wichtiger Punkt, der überhaupt derzeit vergessen wird, bei einer Umstellung auf ein nachhaltiges Strombereitstellungssystem, wo wir angewiesen sind auf Stromproduktionen, die nicht steuerbar sind, sowohl Solar als auch Wind, fallen an, wenn das Wetter hergibt, werden wir Speichertechnologien brauchen. Und diese Speichertechnologien ist die Frage, auf welche greifen wir zurück. Österreich sicherlich eine sehr gute Chance über die Pumpspeicher, nur andererseits produzieren wir den Wind in der Nordsee und bringen wir den Nordseewind zu unseren Pumpspeicheranlagen. Das heißt, die Frage wird sein, kommt es zu einem Ausbau der Stromleitungen oder nutzen wir ein anderes System? Und dieses andere System ist also hier nur ganz kurz angerissen. Dieses andere System haben Sie vielleicht in letzter Zeit schon gehört, heißt Power to Gas. Das heißt, die Umwandlung über eine Elektrolyse des Überschussstromes zu Wasserstoff und den Wasserstoff mit CO2 zu verbinden und daraus Methan zu machen und das bestehende Netz zu nutzen. Und auch das bestehende Speichernetz zu nutzen. Ich war vor kurzem jetzt am Speicher in Haidach. Ein 90 Zentimeter Rohr hat eine Leistung von 9 Gigawatt. Ja. Sie müssen sich vorstellen, um das Gleiche zu brauchen, brauchen Sie 4 Hochstromleitungen parallel. Und dieser Kollateralschaden, der dabei entsteht, ist natürlich ganz was anderes, weil die Gasleitungen wären da. Wir brauchen es nur von woanders nicht importieren. Also hier die Möglichkeit, auch den Gasbereich erneuerbar zu machen über einen Umweg. Und jetzt zum Diskutieren ein paar Abschlussstatements. Was ändert sich für uns? Ich glaube, wir werden Dienstleistungen nachfragen und nicht mehr Produkte. Es wird nicht mehr die Frage sein, wie viel brauche ich Wärme, sondern die Frage wird sein, ich möchte eine 20-gradige oder 21-gradige Wohnung haben und wie schaut das System dazu aus? Auch was ganz wichtig ist, Planung muss zunehmen. Nachhaltig wirtschaften heißt im Voraus, sich was zu überlegen. Ein einfaches Beispiel, wenn ich heute nach Wien fahre, mache ich keinen Termin mehr um Punkt 9 oder um Punkt 10, sondern meine Termine sind um 9.15 Uhr oder um 10.15 Uhr, weil der Zug geht hier um 7.10 Uhr weg und ist um 8.40 Uhr in Wien. Das heißt, einen 9 Uhr Termin mache ich mir nicht mehr aus, weil dann müsste ich noch eine Stunde vorher fahren. Wenn ich das mit dem Auto gemacht habe, war mir das egal. Ja, und diese Planung im Vorfeld werden wir bei vielen anderen Dingen auch brauchen. Ich glaube, dass Energiewert zunehmen wird. Ich bin mir nicht sicher, wer von Ihnen hier weiß, was er für Strom- und Gasrechnung oder für Strom- und Holzrechnung hat. Wir wissen aus Umfragen, dass 10% der Österreicher wissen, was sie dafür zahlen. Und von diesen 10% wieder nur 10% wissen, was die Kilowattstunde kostet und trotzdem diskutiert damit und sagt, das ist zu teuer. Und ich glaube, dass Energieanwendung zur Diskussion wird. Und heute ist ein gutes Beispiel dafür, dass es vielleicht auch ein spannendes zukünftiges Thema werden kann. Reicht es einfach aus, Ressourcen neu einzusetzen? Hier eine Antwort von mir. Nein. reicht bei Gott nicht aus. Die Umstellung auf erneuerbare Energieträger ist bei Weitem zu wenig. Es geht darum, Energieeffizienz zu steigern, die Dienstleistung, die ich in Anspruch nehme, zu hinterfragen und mir die Frage zu stellen, brauche ich das denn überhaupt, was ich hier tue? Und dann ganz als Folge daraus das Energiesparen, um über diesen Umweg einen höheren Anteil an erneuerbaren Energieträgern im System zu haben, ohne für den erneuerbaren Energieträger mehr an Investitionen zu brauchen. Und ganz zum Abschluss, macht Energie Macht? Ist das der Grund, warum wir es ein und für sich im Moment nicht aus der Hand lassen? Und da hätte ich folgende mögliche Antworten. Zentrale Produktionseinheiten brauchen hohe Investitionskosten. Eine Photovoltaikanlage kann sich jeder von uns kaufen. Sich beteiligen an einem entsprechenden Kraftwerk kann ich aber nur über Umwegen, indem ich versuche, als Aktionär oder sonst was einzusteigen. Das heißt, ich habe hier ein anderes System, auch an solchen Dingen dabei zu sein. Die Abhängigkeiten, die ich habe, steigen mit der Größe. Je dezentraler ich bin, umso kleinere Kreise kann ich schließen, umso weniger abhängig werde ich. Und ganz zum Schluss, politischer Einfluss nimmt mit Machtakkumulation zu. Das heißt, je größer meine Strukturen sind, umso eher, und damit meine ich nicht nur parteipolitisch, sondern einfach politischer Einfluss nimmt zu. Je kleinstrukturierter ich bin, umso schwieriger wird es, hier entsprechend einzugreifen. Und ich hatte mit dem vor ein paar Tagen geschiedenen Generaldirektor Ruttensdorfer vor einiger Zeit ein Gespräch und da hat er zu mir gesagt, schau, ich kann mir ja gar nicht leisten, eine Umstellung auf erneuerbare Energieträger in meinem Bereich zu machen. Ich habe auch nicht die Personenkapazität, wenn ich mir anschaue, mit wie wenig Leute ich meine Raffinerie in Schwechat betreibe. Und hat er gesagt, ich leiste mir nicht, wir haben damals über Biogas gesprochen, wenn das Potenzial, das ihr mir sagt, 20.000 Biogasanlagen, nämlich aus den unterschiedlichsten Bereichen heraus, in meinem Einzugsgebiet, und das sieht sich ja da als Mitteleuropäer, zu gestalten, da tue ich mir leichter, wenn ich 3 Raffinerien betreibe. Also das ist das, was ich da mit diesem Ding meine. Und ich hoffe, ich habe ziemlich genau meine 25 Minuten eingehalten und gebe Ihnen so ein Bild, wie so eine Vielfalt an dezentraler und zentraler Einheiten ausschauen könnten und freue mich auf eine sehr anregende Diskussion. Dankeschön.
Danke. Es war jetzt eine enorme Menge an Informationen und an Inputs und auch an Fragen, die hier gestellt wurden. Wir haben 2 Mikrofone und ich bitte Sie um rege Beteiligung an der Diskussion. 1, 2, 3. Bitte.
Danke. Eine Detailfrage, aber die interessiert mich sehr. Es kommt ja immer wieder der Begriff CO2 als Klimagas oder wie sonst bezeichnet. Das macht an der Atmosphäre 0,035 oder 0,04 aus. Wasserdampf, das eine ähnliche speichernde Rolle, erwärmende Rolle spielt, macht viel mehr aus, über 50%, ich weiß es nicht genau. Warum ist das CO2 so, zumindest in den Medien, so vordergründig? Und potenziert das CO2 irgendeine Kraft? Weil sonst verstehe ich es nicht. Können Sie mir das vielleicht sagen?
Naja. Wir reden von Eingriffen und Sie haben eine Basislast und diese Basislast ist im Grunde genommen der Wasserdampf. Und Sie haben eine drüber gelegerte Last, wo unter anderem auch CO2 eine Rolle spielt. Das sind ja nicht die anderen Treibhausgase, die ebenfalls da sind. Und es zeigt sich aus diesen Bohrungen, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen der CO2-Konzentration in der Luft und den Temperaturen gibt. Und jetzt kann man natürlich die wissenschaftliche Diskussion, die der International Panel of Climate Change führt, in Frage stellen und sagen, wenn 97% oder 98% der Forscher der Meinung sind, dass es ein Ziel sein muss, unter diesen 400 ppm zu bleiben, und 3% sagen, das spielt keine Rolle, dann würde ich der Meinung sein, ich glaube den 97, die also hier das wirklich als Problem sehen und auch nicht nur ihre Modelle darauf abgelegt haben. Es kommt unter anderem in diese Veranstaltung im November ein Historiker und Klimawissenschaftler, der verkehrt das macht. Also der schaut sich im Grunde genommen an, wie war vor vielen, vielen Jahren das Klima, und hat seine Modelle verkehrt gerechnet. Und auch da, in seinen Modellen spielt das CO2 die entsprechende Rolle, diesen Multiplikator da drinnen, dieses Add-on. Aber ich selber nicht Klimatologe, und habe mir also im Grunde, ich verlasse mich hier einfach auf diese 97%.
Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage ist die, also was macht Deutschland um so viel besser mit seiner Energieeffizienz als Österreich, obwohl es eigentlich dieselben Leute sind? Die zweite Frage wäre das, angenommen, alle Hausdächer in Österreich wären mit Photovoltaik ausgerüstet, die Wasserkraft würde zu 100% einschließlich Hamburg in Österreich ausgebaut, Windräder überall, wären wir dann energieautark. Also wir brauchen dann weder Gas, Kohle, Öl noch Atomstrom, den wir importieren.
Zur ersten Frage, wir haben in Summe einen geringeren Pro-Kopf-Ausstoß noch als die Bundesrepublik Deutschland, nur wie unserer steigt und der aus der Bundesrepublik Deutschland sinkt. Wir kommen jetzt ungefähr auf so um die 8 Tonnen pro Kopf und die Deutschen haben ein bisschen mehr als 9. Interessanterweise, die Schweiz hat 4,5 oder 5, da kann man das den Atomstrom wieder abziehen, dann kommst du natürlich auch wieder wohin, aber zum Beispiel spielt in der Schweiz eine starke Rolle, dass die keinen Tanktourismus haben und relativ viel auch im Gütertransport auf der Schiene und das wird nicht da mit eingerechnet. Also ich würde sagen, wir sind nicht schlechter als der Durchschnitt, aber wir sind keine Kaiser. Mit ein Grund ist natürlich, dass wir einen relativ hohen Anteil noch immer an Kunststoffindustrie haben. Und die Föst ist der größte Emittent. Das auch macht auch aus, dass Oberösterreich klar im Pro-Kopf-Verbrauch über den anderen österreichischen Bundesländern liegt. Aber wir haben ja nicht nur die Föst, wir haben im Grunde genommen auch der Papier- und Zellstoffindustrie als entsprechende Grundlast. Und das muss man mit berücksichtigen. Zur zweiten Frage, Energieautarkie. Ja, ganz einfach zu beantworten, ja. Jetzt heruntergerechnet wir machen, wie gesagt, den Mühlviertler Ressourcenplan, gemeinsam mit dem Michael Narodoslawski. Und der Michael hat bei der letzten Präsentation gesagt, ich hätte so gerne ein Szenario gebracht, wo ihr mit dem Rad fahren müsst. Nein, im Mühlviertel wären wir auch in der Lage, und das ist ja immer der Knackpunkt, den Verkehr mitzudecken. Also Strom und Wärme abzudecken ist nicht das Problem, aber das Drittel Verkehr auch noch mitzunehmen ist das Problem, weil wir derzeit ausschließlich auf flüssige Energieträger angewiesen sind oder gasförmige. Und die Frage ist, woher hole ich das? Und das musst du halt mehrheitlich noch immer flächengebunden holen. Und hier ist es ja gerechnet worden, dass die frei werdenden Grasflächen, weil ja doch der Fleischkonsum für die Zukunft stark sinkend prognostiziert wird in Mitteleuropa, gleichzeitig die Milchquote in den EU-Regelungen kommen wird. Und wenn man dieses frei werdende Grünland über Biogas umwandelt zu einem Treibstoffersatz und die Autos umstellt auf ein wirklich modernes Gasauto, dann wäre das Mühlviertel völlig autark zu betreiben. Ohne Großwasserkraft. Also das wäre wirklich nur Kleinwasserkraft, Biogas und den Wärmebedarf abgedeckt über Holz. Photovoltaik, jedes Süddach Photovoltaik. Und die Energieautarkie, muss man es natürlich dann dazu sagen, ist auch die Frage, bin ich mir bewusst, was das für mich als autarker Teil leistet. Bei Rechnen tut sich das Ganze nur über einen Einspeisetarif. Bin ich aber bereit, den Einspeisetarif selbst auch zu tragen? Ja, das ist ja der Grund, warum ich der Meinung bin, dass zum Beispiel derzeit diese Photovoltaikförderung, die eben nach kurzer Zeit vergriffen ist, eigentlich zu gut ist. Ich glaube nicht, dass wir erhöhen sollten, sondern dass wir uns einmal die Frage stellen müssen, wo ist der Grenzwert? Wann spielen Leute noch mit? Ja, weil ich nehme ja im Grunde genommen, was tue ich denn? Ich möchte das am Dach haben, genauso wie ich dieses Auto haben möchte, da bin ich ja auch bereit, das zu nehmen. Und die Frage ist, wie weit kann ich heruntergehen? Und ich bin der Meinung, dass wenn ich die halbe Photovoltaikförderung bezahle, ist sie wahrscheinlich auch ausgeschöpft. Und ich habe aber doppelt so viel drauf.
Ich habe schon einmal Diskussionsbeiträge zu Windkraft und Photovoltaik gehört, die dahingehend gegangen sind, dass zum Beispiel ein Windkraftwerk mehr Energie verbraucht bei seiner Produktion und Aufstellung, als es im Laufe seiner erwarteten Lebensdauer bringt. Genauso bei der Photovoltaik habe ich schon ähnliche Argumente gehört. Inwieweit können Sie das widerlegen oder bestätigen?
Also Erntefaktor beim Wind ist unter 2 Jahren. Auch bei unseren relativ geringen Volllaststunden. Erntefaktor heißt, wie viel habe ich vorher hineingesteckt und kriege dann heraus. Photovoltaik ist eine Frage, mit welcher Technologie ich rechne und wie ich auch meine Siliziumverarbeitung mache. Aber auch da ist es zwischen 2 und 3 Jahren.
Das heißt also,
nach 3 Jahren, die ersten 3 Jahre ernte ich nichts. Und nach 3 Jahren, das, was ich nach 3 Jahren ernte, ist also im Grunde genommen vom reinen, das nennt sich kumulierter Energieaufwand. Und es ist, da schaust du wirklich von der Wiege bis zur Bahre das an und auch jedes Produkt, das hereinkommt. Wenn du jetzt ein Öl dafür brauchst, wird wirklich das Öl zurückgerechnet zum Bohrloch. Und wenn du das machst, kommst du auf ungefähr 3 Jahre. Und wenn du nur den engeren Kreis siehst, so nur das Öl, das hereinkommt und das, was davor nicht, dann kommst du auf 2 Jahre. Ich weiß, es gibt Studien, die reden von 7, 8, 10 Jahren bei der Photovoltaik. Aber da muss man auch immer sehr genau anschauen, mit welchen Wirkungsgraden und mit welcher Einstrahlgeschichte wird gearbeitet. Das macht natürlich einen riesen Unterschied, ob sie das in Mitteleuropa machen, in Südeuropa, in der Sahara oder was optimal wäre, auf 4000 Meter in Chile, wo er einfach 4500 Vollerstunden erreichen könnte.
Und gleich als Anschlussfrage, dieser Erntefaktor zum Beispiel bei der Wasserkraft, wenn man irgendein Flusskraftwerk aufstellt, können Sie uns den auch nennen?
Das kann ich Ihnen nicht nennen, weil der ganz stark davon abhängig ist, welche Art, ob es Laufkraftwerk ist, ob es also Ausleitkraftwerk ist, ob es ein Speicherkraftwerk ist und auch vom Wasserdargebot. Aber da hast du, wenn du den Beton, wenn du eine Staumauer wie in Kaprun bauen musst, natürlich einen deutlich längeren Erntefaktor, den du brauchst, als wenn du ein Ausleitkraftwerk an einem Mühlbach baust.
Ja, größenordnungsmäßig.
Also ein Wasserkraftwerk hat üblicherweise Lebensdauern zwischen 50 und 100 Jahren und sie sind auch in der bestenfalls auf 10 Jahre, bestenfalls, also schlechtestenfalls auf 10 Jahre.
Okay, danke schön.
Also Kaprun hat sich schon lang gerechnet.
Also ich bin Photovoltaiker, habe eine 3,51 Kilowatt Peak Anlage, das entspricht ungefähr 30 Quadratmeter und ich lese täglich ab und habe gestern, war ein ganz schöner Tag, habe ich über fast 18 Kilowattstunden produziert, also die Anlage, und das heißt, ich produziere 5 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak, also pro 7 Quadratmeter circa. Also ich glaube schon, dass sich das rechnet und ich habe seit 1993 und man sagt da, mit 20 Jahren ist sie abgeschrieben. Also ich glaube nicht, dass sie erstens einmal, dass sie schwächer wird, ja, durch die Umwelteinflüsse. Also ich habe hier überhaupt keine Bedenken. Auf jeden Fall ist es eine gute Sache. Die zweite Sache, was mich immer wieder interessiert, ist, man spricht immer pro Familie, pro Haushaltsverbrauch Strom sind im Jahr ungefähr zwischen 3000 bis 4000 Kilowattstunden. Und da frage ich mich immer, wir haben ein Haus mit 2 erwachsenen Personen und wir verbrauchen 1800. Aber ich komme nicht vor, dass ich da sparen muss oder irgendwas. Natürlich habe ich Energiesparlampen drinnen und jetzt fange ich schon mit LED-Lampen an, ja, die nur 3 Kilowatt brauchen. Warum ist der Durchschnitt da so hoch?
Mit dem ersten Statement unterstützen Sie genau das, was ich gesagt habe. Ich glaube auch nicht, dass Sie sich Ihre Photovoltaikanlage, Herr Englisch, auf das Dach gemacht haben, weil Sie dafür eine entsprechende Förderung bekommen haben, sondern Ihnen war es wichtig, und das ist jetzt wieder Hans Schnitzer, auch Professor an der TU in Graz, sagt, hat gewonnen haben wir dann, wenn es wichtiger ist, die Photovoltaikanlage am Dach zu haben, als wie den Mercedes vor der Tür. Ja, also das ist etwas, wo wir entsprechende Umstellungen zusammenbringen müssen. Also die 1800 wären spannend, hier mal wirklich mit Ihnen gemeinsam das einmal durchzugehen. Es ist die Frage, was sind unsere wirklichen Energiefresser? Die Heizungspumpe, so eine, die wir vergessen, die rennt durchgehend und ein Großteil der Leute haben noch Heizungspumpen mit 50 bis 80 Watt, 4500 Stunden, 5000 Stunden. Ja, das ist ein Fresser. Dort, wo wir glauben, dass wir viel Energie verbrauchen, das haben wir meistens schon im Griff, das ist Kühlschrank und Tiefkühl. Da reden wir in Summe gemeinsam ein bisschen mehr als 200 Kilowattstunden pro Jahr. Ein Punkt ist der Geschirrspüler, nämlich die Nutzung des Geschirrspülers. Nutze ich ihn dann, wenn er voll ist, sondern wenn ich glaube, ich muss ihn einschalten. Das gleiche gilt für die Waschmaschine, wo ich pro Waschgang etwas zu bezahlen habe. und ihren Standby-Geschichten. Sie glauben gar nicht, sie haben in der Größenordnung von 250 bis 350 Kilowattstunden pro Jahr Standby-Leistung. Jetzt ist die Frage, welche dieser Standby-Geräte kann ich, weil sie so alt sind, nicht vom Netz nehmen. Die gibt es schon, da muss man schon ganz eindeutig sein. Wenn zum Beispiel alte Stereoanlagen, wo sie vorprogrammieren können, wo das Programm nicht hält, das, was sie vorher eingestellt haben, da muss man sich dann überlegen, wie ich damit umgehe. War mit dem Grund, dass in der neuen Designrichtlinie der EU eben klar und deutlich ist, dass du alles vom Netz nehmen musst können. Ja? Dazu kommt, dass kaum jemand wirklich Schalter hat, um die Dinge vom Netz zu nehmen. Ich bin ja der Meinung, was eigentlich vorgeschrieben werden müsste, wäre ein Pflichthauptschalter und sich dann nur zu überlegen, die Stromkreise, die ich nicht vom Netz nehmen darf. Ja? Weil wenn ich das habe, würde man extrem Einsparungen fahren. Wenn Sie sieht jetzt von Beleuchtung haben wir auch interessanterweise zwischen je nach Haushalt, die wir untersucht haben, zwischen 15% und 25% dieser 3.500 Kilowattstunden kommen daher. Und ich selber habe also einen Stromfresser gehabt, ich habe daneben auch ein kleines Büro und es war noch jene Zeit, als man gesagt hat, du darfst den Computer nicht ausschalten, das ist wirklich für mich 8.760 Stunden brav durchgelaufen. Ja, das waren über 1.000 Kilowattstunden. Und auch beim PC ältere Bauweise vom Netz nehmen, weil sie haben immer noch eine Last im 15 bis 20 Watt Bereich, der er nimmt, wenn sie ihn ausschalten. Das muss aber, wie gesagt, mit 1800 Kilowattstunden pro Jahr und Haushalt sind sie wirklich so tief, dass man sich anschauen muss, warum sie dort sind.
Bitte. Sie haben früher erwähnt, wir schmücken uns mit Autos, wir schmücken uns mit Küche und Bad, wir schmücken uns sehr wenig in Verhaltensweisen. Wo ist jetzt die Notwendigkeit, hier einzugreifen? Nehmen wir den Verkehr wieder her. Meines Erachtens legen wir immer sehr stark auf Effizienzsteigerung innerhalb des gleichen Systems. Wir machen ein Auto von 12 Liter auf 6 Liter, dann diskutieren wir über 3 Liter. Auf der einen Seite nehmen wir den öffentlichen Verkehr vor, der Zug zwischen Salzburg und Wien auf die 320 Kilometer, braucht ungefähr 3000 Kilowattstunden, das sind also auf dem Fahrgast bezogen ungefähr 0,2 Liter pro 100 Kilometer. Also noch einmal eine wesentliche Zehnerpotenz drinnen im Hochgeschwindigkeitsverkehr, dann irgendwo bei 0,3, so im TGV-Bereich 0,4 Liter pro 100 Kilometer. Also eigentlich eine Systemänderung. Glauben Sie, ist es mehr Überzeugung, auf die Menschen einzuwirken? Ist es mit dem politischen, rechtlichen Druck notwendig? Oder ist es nicht nachhaltig, wenn wir jetzt hier nur gesetzliche Vorgaben und Preissteigerungen erreichen, um das Verhalten zu ändern? Wie kommen wir dazu, dass wir uns, sage ich mal, dass wir uns schmücken mit Verhaltensweisen und nicht mit Gütern, dass wir sind nicht stolz drauf, wenn wir irgendwo Kinderarbeit im Produkt widerspiegeln, aber wir präsentieren eigentlich Verhaltensweisen sehr wenig. Glauben Sie, dass man gesellschaftliche Veränderungen stärker verursachen könnte?
Also Verkehrsbereich ist sicher der am schwierigsten in den Griff zu kriegen ist, weil er wahrscheinlich nur über Verhaltensänderungen wirklich umstellbar ist. Und das ist auch ganz klar, ich meine, ich bin selber kein Verkehrsexperte, aber wir müssen es natürlich immer wieder mit aufnehmen, dass es hier nur über Push-and-Pull-Maßnahmen geht. Also sowohl als auch. Also wir werden gesetzliche Rahmenbedingungen brauchen, die entsprechende Einwirkungen haben. Wir werden von der Steuerseite her eindeutig eine Erhöhung unserer Benzinpreise brauchen, um die Umstellungen zu erreichen. Und da reden wir aber nicht von plus 10 oder plus 20%, da reden wir mindestens von einem Faktor 2. Wenn man sich die anschaut, wie wenig flexibel die Menschen noch reagieren auf die Preissteigerungen. Und wir werden insofern ein Umdenken zusammenbringen, dass wir für gewisse Dinge, die wir tun, auch neue Anreize schaffen müssen. Beispiel, es gibt viele Leute, die nach der Arbeit ihrer Freizeitbeschäftigung Sport, egal ob Laufen oder Radfahren, nachkommen und sich tummeln, dass sie auch nach Hause kommen, sich aufs Rad zu setzen, aber nicht mit dem Radl in die Arbeit fahren. Ist nicht nur er alleine schuld. Ich habe selber das Problem. Ich arbeite an der Uni und wir haben auf der Uni in einem einzigen Gebäude die Möglichkeit, sich zu duschen. Das ist in der TNF. Alle anderen haben keine Duschmöglichkeit. Das heißt, ich muss relativ langsam, was mir überhaupt keinen Spaß macht, auf die Uni fahren und fahre dann entsprechend schnell nach Hause und habe sozusagen meine halt ein bisschen einen Umweg vor, meine 40 Kilometer, die ich sonst von zu Hause gemacht habe. Aber da auch das, die Infrastruktur entsprechend anzubieten, dass du das wahrnehmen kannst. Ja, der Kollege Drack ist ja ein klassisches Beispiel dafür, dass von Altenberg jeden Tag, dass der Klimaschutzbeauftragte des Landes Oberösterreich von Altenberg, egal wie das Wetter ist, herunterfährt. Aber er hat halt die Möglichkeit, sich bei der Landesregierung auch zu duschen. Dafür haben sie sogar mal einen Preis bekommen, dass das angeboten wird. Ja. Aber dieses Umdenken, glaube ich, bedarf es auf der gesamten Ebene. Und dass also die Verkehrsgeschichte nur auch über einen Model Split, also dass ich wirklich unterschiedliche Dinge für die richtigen Dienstleistungen in Anspruch nehme, wäre ein bisschen auch mit dem gemeint, ich muss meine Dienstleistung hinterfragen. Was will ich denn überhaupt haben? Auch so ein Beispiel war jetzt vor kurzem da im Müllviertel bei der Vorstellung des Müllviertel Ressourcenplan. Wir haben zu wenig Abhofverkauf. Völliger Gegner von Abhofverkauf, weil wissen Sie, was das für einen Verkehr verursacht? Also ich wäre viel gescheiter, ich habe ein vernünftiges Verteilsystem und wir haben das einmal für die Gemeinde Grimmenstein in Niederösterreich durchgerechnet. Wenn die wirklich, so wie sie das die Bauern dort vorgestellt haben, es gibt also 5 oder 6 Höfe und da fahren die Wiener so quasi besuchen. Ja, also das kann es auch nicht sein. Also diesen Model Split auch vom Angebot her, das müssen wir unbedingt eingehen. Aber es wird auch gesetzlicher Maßnahmen bedürfen, gerade im Verkehrsbereich.
Ich habe eine Frage zu Technologien. Ja. Das, was Sie uns jetzt erzählt und gezeigt haben, sind quasi bekannte Technologien. Mir fällt jetzt bei der Photovoltaik als Alternative noch der Stirling-Motor ein. Es gibt in Amerika mittlerweile einen Solarpark mit 5 Megawatt, glaube ich, mit Solarenergie. Gibt es in der Richtung noch mehr oder können Sie da uns noch mehr dazu sagen?
Also ich bin seit 7. Februar stolzer Besitzer eines 1 kW-Stirlings in meinem Keller, der bis jetzt, glaube ich, 700 Volllaststunden hat, mit Biogas als Antrieb, den ich mir halt virtuell zukaufe, weil natürlich ist das Gas, das ich kriege, kein Biogas. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Technologien, die in der Pipeline stecken. Nur ich glaube, es wichtig ist einmal zu sagen, wir brauchen nicht auf die Technologien warten. Sondern die Technologien sind heute da und es geht darum, es nachzubessern. Außerdem hat der Stirling natürlich eins, er ist sehr nahe am KNO-Wirkungsgrad auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber hat er in Summe einen Gesamtwirkungsgrad, aber auf der Stromseite hat er nicht einen sehr hohen Wirkungsgrad. Muss immer die Frage stellen, was will ich? Also beim Stirling musst du auch die Abwärme nutzen, sonst hast du einen gesamt extrem schlechten Wirkungsgrad. Ein Stirling-Motor ist eine Kolbenmaschine, wo du auf der einen Seite eine heiße Phase und auf der anderen Seite eine kalte Phase und dazwischen eine Regenerationsphase hast. Und darüber kommst du durch diese Pendelbewegung, die entweder mit eben der Kolben macht, kommst du auf einen sehr guten Gesamtwirkungsgrad, was also Wärme und Strom betrifft. Erfunden 1816, früher eingesetzt in großen Unterseebooten, auch sogar mit Atomantrieb, war dann einmal Überlegung da, ihn für die Mobilität zu nutzen. Jetzt wieder zurück auf eben die Anwendung in stationären Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen. Aber Ziel ist eigentlich Wärmeführung. Dass ich also nicht mehr Strom produziere, und die Wärme ist mein Abfall, sondern dass ich Wärme produziere und dann, wenn ich Wärme produziere, entsprechend meinen Strom dazu. Darum hat zum Beispiel mein Stirling nur 1 kW und in Summe 7 kW Leistung. Seit Anfang Februar weniger als ein Zehntel der Zeit einen zusätzlichen Brenner gebraucht. Also obwohl also das Haus eine Wärmelast von etwa 10 Kilowatt hat, war ich kaum auf dieser Leistung. Und das war immer nur dann, wenn es Warmwasser zufällig gerade gleichzeitig geschalten hat. Aber nochmal, meine Botschaft wäre, warten wir nicht auf die neuen Technologien, verwenden wir die alten, die da sind. Ich glaube, dass über die Verbesserung dieser Technologien noch extrem viel passieren kann, wenn sie einmal eingesetzt sind.
Bitte. Sie erwähnten als Teil der Lösung das synthetisierte Methan. Aber Methan ist ja sehr klimaschädlich.
Ja.
Also, ja, können Sie dazu was
sagen? Warum soll es denn austreten?
Bitte?
Warum soll es denn austreten? Es ist nur dann klimaschädlich, wenn es in die Luft kommt. Warum soll ich bei einem geschlossenen System mir das Methan austreten? Ich mache hier über einen wirklich gezielten Reaktor, also das ist ein katalytisch geführter Prozess, über diesen Reaktor mache ich aus dem CO2, woher auch immer das CO2 kommt, können wir dann diskutieren, ob man es aus einer aufgereinigten Biogasanlage wie in Engerwitzdorf nehmen oder ob wir es aus einem Kohlekraftwerk nehmen oder ob wir es direkt aus der Luft gewinnen, was natürlich das Optimalste wäre. Aber da haben wir dann Energieaufwand, damit wir das CO2 über Adsorption, Desorption herunterholen können. Und dann habe ich in einer Pipeline mein Methan. Und die Methanverluste in Österreich gehen gegen Null. Wenn Sie also hören, wir haben auf der Erdgasseite Methanverluste, dann ja, insbesondere in den Förderländern. Und, was man schon dazu sagen muss, Teile dieser Methanverluste sind das, was ich brauche, um den Druck aufrechtzuerhalten. Das ist also nicht Verlust in Form von Methan, der in die Luft geht, sondern einfach zum Antrieb meiner Turbinen oder über meine Gasmotoren verwende. Im Grunde kann man dieses Methan. Der Hauptmethan-Emittent sind zwei weltweit gesehen, das sind die Reisfelder auf der einen Seite und das zweite die Kuhmägen. Also ich glaube nicht, dass man aus klimapolitischen Gründen kein Methan verwenden sollte. Das ist auch mit der Grund, warum ich der Meinung bin, dass Biogas eine Alternative im Gesamtsystem sein kann.
Ich wollte nur sagen, wie ich 1993 mit der Photovoltaik begonnen habe, haben mich an und für sich die meisten als Spinner bezeichnet, beziehungsweise sie haben dann gesagt, ah, da warten wir noch, weil das wird ja alles noch viel billiger und viel besser und weiß ich was. Und was ist eingetreten? Ja, es billiger ist im Grunde genommen worden, aber es ist auch oft die Qualität hat darunter gelitten. Also daher war es sicher gut, dass ich schon in dieser Zeit begonnen habe.
Wobei man dazu schon eins sagen muss, wir haben uns die Lernkurven der Photovoltaikleiter angeschaut. Und die sind in den Beginn von 1998 bis 2005, haben sie wirklich brav ihre Lernkurve weitergegeben an den Kunden. Und dann kam das deutsche Einspeisegesetz und auf einmal hat man die Lernkurve nicht mehr weitergegeben. Und war dann auch teils in Deutschland so blöd, dass ich das Geld nach China gegeben habe. Und erst als die Chinesen am Markt waren und doch mit einem Drittel des Marktanteils da waren, hat man die Lernkurve wieder weitergegeben. Und wenn man sich das anschaut, geht man heute davon aus, dass in etwa 10 Jahren wir einen Kilowattstundenpreis haben werden, der irgendwo zwischen 8 und 12 Cent liegt. Vollkosten auf Lebensdauer abgeschrieben. Also das ist ja auch wieder ein Problem. Viele dieser Rechner, da wird die Photovoltaikanlage auf 10 Jahre abgeschrieben und die zweiten 10 Jahre sozusagen mache ich es fürs eigene Taschel. Das kann es ja auch nicht sein.
Mein Name ist Wiesmeier Christoph, ich habe Architektur studiert, bin fertig geworden letztes Jahr. Ich habe ein paar Fragen, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit nachhaltigen Energieträgern. Wie schaut die erste Frage aus im Bereich neue Technologien trotzdem in der Algenforschung? Haben Sie da irgendwelche aktuellen Erkenntnisse? Das würde mich interessieren. Und inwieweit hat Österreich da Zugriff auf diese Technologie? Die andere Frage ist, ja, primär Energiebedarf wird oft nicht wirklich anschaulich gemacht. Ich glaube, da ist sehr viel Einsparungspotenzial auch im Hausbau. Jetzt haben wir die letzten 10 Jahre ziemlich viel investiert im Passivhausbau. Alle sind auf diesen Zug aufgesprungen. Jetzt auf einmal heißt es Ressourcenknappheit. Wir können uns die Wände und die dreifach die Isolierverglasungen doch nicht leisten. Wie schaut da die Marschroute aus und wie könnte man darauf reagieren? Gibt es von Ihrer Seite hier Vorstellungen?
Gibt es eh nur die zwei. Jetzt habe ich schon zu meinem Buch gegriffen. Ich sage, Sie haben einige Fragen und immer noch vergiss ich das erste. Algen Österreich war sogar einer der Vorreiter in dieser Technologie. In den späten 90er Jahren gab es schon Arbeiten an der TU in Graz, die dann nach Mexiko ausgesiedelt sind. Wobei man bei den Algen unterscheiden muss zwischen den offenen Flächen, also den Bonds, wo es also wirklich darum geht, die Alge aus der Fläche, die oben da ist, zu ernten. Und die zweite Geschichte, die ich also Zukunft, wo ich mehr Zukunft sehe, sind also Algenreaktoren, wo sie also einfach durch entsprechende Photochemie die Möglichkeit schaffen, in meistens Schlaufenreaktoren eine hohe Biomassekapazität zu erreichen, weil durch dieses Bündeln auch der Sonnenstrahlen genügend Energie da ist, dass die entsprechend ihren Wachstum nachgehen können. Da gibt es auch zwei Technologien, eine ja eh sogar in Oberösterreich, die gemeinsam mit der Energie AG entwickelt. Ja. Und das zweite, eine niederösterreichische Gruppe, nein, es gibt sogar drei, und das dritte ist die BDI, also Biodiesel International, hat ja ein eigenes Programm, gemeinsam, glaube ich, mit Kalifornien, nageln Sie mir aber nicht fest, wer wirklich der Partner ist, wo es darum geht, Algen zu züchten mit einem hohen Fettgehalt, um dieses Fett zu verwenden, um umzuästern und daraus wieder Biodiesel zu machen. Also die Technologie ist in Österreich schon teilweise verfügbar. Aber auch das erinnert mich wieder so stark daran, klammern wir uns etwas, was so nahe an dem ist, wie es vielleicht sein könnte, aber machen wir ja nicht das, was heute schon ginge. Ja? Ich glaube, dass wir auch jetzt bereits genügend Biomasse zur Verfügung hätten, wenn wir sie entsprechend klug einsetzen. Kollege Amon von der BOKU hat in einer Studie gezeigt, ausschließlich nachhaltige Landwirtschaft, nicht nach Biorichtlinie, darüber können wir auch mal diskutieren, was ist daran sinnvoll oder nicht sinnvoll, aber also eine wirklich gezielte Kreislaufwirtschaft zu betreiben, und sie können bei vollständiger Nutzung der derzeitigen Lebensmittelproduktion pro Hektar Ackerfläche noch 30.000 Kilowattstunden ernten in Form von Biogas. Ja, nur weil er gezielt einsetzen von Nebenprodukten wirklich alles das, was wir an Wirtschaftsdünger haben, da hineinbringen. Ich glaube, Biomasse ist nicht das Problem. Also Algen ist eine Technologie, die gescheit ist, auch in Richtung Wertstoffe. Es gibt ja auch Algen, die einen hohen Anteil an Biopolymeren machen, die dann direkt zu entsprechenden Kunststoffen einsetzen kann. Aber ich glaube, man sollte nicht darauf warten. Forschungsmäßig wird man darauf weiter was tun. Zur zweiten Frage, wo geht es im Hausbau hin? Ich glaube, dass das mittelfristig doch das Energieproduktionshaus im Vordergrund stehen wird. Und dass man es dem Einzelnen überlassen sollte, wie er das erreicht. Jemand, der ein Passivhaus haben möchte, da sollte im Grunde genommen dazu stehen, dass er eigentlich eine geführte Wohnraumbelüftung haben will. Dass das sein zentraler Zugang ist. Und um das entsprechend zu erreichen und halbwegs wirtschaftlich abzudecken, mache ich halt das Haus so dicht wie möglich und tausche mir dann mein entsprechendes aus. Ich persönlich bin eher ein Befürworter vom sogenannten Primärenergiefaktor, wenn es darum geht, wie viel nicht solare Primärenergie setze ich für meinen Wohnen ein. Und wenn ich so wie der Herr Englisch viel Photovoltaik am Dach habe oder wenn ich eine gescheite Solarthermie am Dach habe mit, was ich, 35, 40 Quadratmeter, einen paar tausend Liter Heißwassertank habe, ist wahrscheinlich gescheiter. Ich habe umgerechnet auf die Nutzenergiekennzahl, eine Nutzenergiekennzahl von 40, und bin trotzdem ein Produzent von Energie. Das heißt, ich verbrauche weniger für das Leben in meinem Haus, als ich eigentlich an Summe zur Verfügung stellen kann. Da glaube ich eher, wird das Umdenken hingehen, und ich glaube nicht, dass es ein Ressourcenproblem ist. Weil wir, ich sage Ihnen, warum ich das nicht glaube, weil wir erst ein Bergwerk erkennen werden, und das nennt sich Urban Mining. Das heißt, wie gehen wir mit unseren Abfällen wirklich um? Ja, und da ist zum Glück jetzt in letzter Zeit ein Umdenken passiert, und haben wir auch wieder ein Glück in Österreich, dass wir da einen Wissenschaftler haben, der einer der Vordenker ist. Das ist der Kollege Brunner von der TU in Wien, der wirklich klar und deutlich zeigt, welche Möglichkeiten ich habe, hier unterschiedliche Rohstoffe und Wertstoffe im System zu halten. Andererseits, als Architekt wissen Sie, es wird das eine oder andere wahrscheinlich gescheiter sein, man reist wirklich gezielt um und versucht das dann entsprechend dann aufzuarbeiten, als wie versucht über schwierige Sanierungsmaßnahmen nicht das zu erreichen, was ich eigentlich erreichen könnte.
Bitte. Sie haben einige Male auf den Vorteil einer dezentralen Energieversorgung hingewiesen. Das leuchtet mir auch von den Leistungsverlusten, die ja sehr beachtlich sind, durchaus ein. Aber es gibt nun mal Großstädte, es gibt Industrie. Wie wollen Sie diese Objekte versorgen? So müssen Sie irgendwie schon Energie produzieren. Und hier würde mich interessieren, weil das ist in Ihrem Vortrag bisher nicht vorgekommen, gibt es auf dem Gebiet der Verbesserung der Leitungsverluste schon neue Ideen? Die also groß angekündigte Supraleiter-Idee hat sich ja bisher in der Praxis nicht ganz durchführbar erwiesen.
Also es ist, Was spannend ist, was ich in vielen Energiediskussionen habe, dass wir eigentlich fast immer nur Strom mit Energie nehmen. Das ist, Ihre Themen sind klassische Stromthemen, da gebe ich Ihnen recht. Wir haben entsprechende Leitungsverluste, die sind kleiner, wenn ich mit einer Gleichstromübertragung rechne, aber auch da habe ich entsprechende Verluste. Und es geht, glaube ich, nicht so stark darum, diese Dezentralisierung deshalb zu machen, um weniger Leitungsverluste zu haben, weil wir werden auch die Fernleitungen aufrechterhalten müssen. Ja, wir werden nicht nur mit dezentralen Systemen das Auslangen finden. Aber Sie müssen einsehen, die Umstellung auf erneuerbare Energieträger heißt, insbesondere im Bereich nachwachsender Rohstoffe, eine ganz geringe Energiedichte des Produktes. Wenn ich hernehme, beim Holz haben Sie eine Energiedichte im Vergleich zum Öl von Faktor 3, vom Volumen her noch ganz anders zu sehen. Das kann bis zu einem Faktor 20 gehen. Und eine Biogasanlage rechnet sich nicht mehr, wenn ich mehr als 5 oder 7 Kilometer Transport habe. Das heißt, die Produktionseinrichtung muss dezentral sein. Die Nutzung kann ohne weiteres zentral sein. Es sagt mir keiner, wenn ich ein bestehendes Leitungssystem habe, dass ich nicht in dieses Leitungssystem einspeisen kann und zentral auch dann entsprechende Gesamtnutzung vollziehe. Und das Ziel muss im Grunde genommen sein, sich als Region, als wenn ich eine mögliche Prozent, also eine Region sein kann, die auch über die Eigenversorgung hinaus etwas produzieren kann, dass die sich auch so erkennt und die entsprechenden Einspeisungen durchzieht. Wir werden über gewisse dezentrale Einrichtungen überhaupt nicht hinwegkommen und dazu kehrt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Photovoltaik. Wir werden, bin ich davon überzeugt, und meine Kinder, die jetzt also alle so knapp unter 30 sind, werden, wenn sie mal so alt sind wie ich, eigentlich kein Haus mehr haben. Auch nicht mehr in einem Gemeinschaftshaus, wo nicht das drauf ist.
Ja, Herr Bach braucht praktische Erfahrung mit Photovoltaik. Nach der ersten Euphorie, juhu, ich habe eine Photovoltaikanlage, fängt man dann einmal zu denken an, was mache ich eigentlich mit der Anlage? Man hat einen Standard-Einspeisevertrag bei der Ömag, aktuell glaube ich 6,2 Cent. Dann überlegt man eigentlich, wenn ich den Strom kaufe, kostet mir ca. 18 Cent, also das Dreifache. Also muss ich mal überlegen, was tue ich jetzt mit der Anlage. Jetzt kommt dann relativ schnell die Ernüchterung. Wenn ich jetzt Pensionist wäre zum Beispiel, dann hätte ich den ganzen Tag Zeit, meinen Eigenstrom da zu optimieren. Da würde ich den Strom viel besser ausnutzen können und könnte mehr Ertrag draus holen. Der Worst Case ist, wenn zwei Leute arbeiten und den ganzen Tag nicht zu Hause sind, dann können sie den Eigenstrom eigentlich gar nicht nutzen. Ne? So, ich stehe derzeit bei 25% Eigennutzung des Stroms. Bei 4000 Kilowattstunden sind das ungefähr 1000 Kilowattstunden. Diesen Strom muss man übrigens auch dazu rechnen zu dem Gesamtverbrauch. Ich hoffe, den haben Sie berücksichtigt. Ich bin nämlich auch bei 1800 Kilowattstunden Bezug. Allerdings plus die 1000 Kilowattstunden, die ich selber verbrauche. So, jetzt macht man sich Gedanken und da würde ich ganz gerne Ihre Meinungen immer zuhören. Um jetzt von den 25% darauf zu kommen, da kann ich mir, kann ich mir ein Elektroauto anschaffen. Das ist mit Sicherheit in der Anschaffung sehr teuer, aber sagen wir, dann schaffe ich es da auf 40% oder 50% zu kommen. Oder eine andere Alternative wäre zum Beispiel, da würde ich gerne Ihre Meinung dazu hören, macht jetzt nicht finanziell, aber technisch und zukünftig Sinn, dass man eigen erzeugte Energie speichert und am Abend selber benutzt. Das mache ich übrigens schon.
Mhm. Ich habe dasselbe Problem mit meinen 700, bisher produzierten 700 Kilowattstunden. Habe ich auch, nur nicht nachdem es für Biogas keinen Einspeisetarif gibt, nämlich im Kleinen. Kriege ich also 3,70 Cent oder sowas. Und kaufe aber zuerst das Biogas um 8 Cent zu. Also das ist wirklich so etwas, was sich auszahlt. Ich versuche gerade sozusagen meine Einschaltzeiten zueinander abzustimmen. Den Vorteil habe ich, wenn ich einen Verbrennungsmotor habe. Den haben Sie ja nicht. Ja? Wir werden nicht darüber hinwegkommen, dass wir unsere Überschüsse, und jetzt nicht monetär gedacht, sondern jetzt wirklich aus physikalisch gedacht, dass wir die dem System zur Verfügung stellen. Und dass dafür jemand anderer die Systemlieferung übernimmt, wenn ich das nicht habe. Und ob das jetzt dann eine Speicherung im Großen sein kann, wie ich zuerst erzählt habe, mit der Umwandlung zu Wasserstoff. Fronius hat ja ein eigenes System im Moment gerade in Entwicklung. Oder ob ich schaue, dass ich meine Schattenkraftwerke in der Zeit nicht den Betrieb habe, wo wir alle einspeisen, wird eine starke Frage auch von vernünftigen Smart Grids werden, also von diesen intelligenten Netzen, die so miteinander, die da im Grunde genommen, das ist eine Animation, sie können das spielen. Das sind also, das Bundesministerium hat das, dann können sie ein bisschen spielen, was wir also auch für die, nicht neben der technischen, auch für organisatorische Maßnahmen zu setzen haben. Es wird sicherlich an der ersten Zeile einmal daran liegen, dass sie sich überlegen, was könnte ich denn einschalten, wenn ich erwarte, dass der Strom kommt. Und da gibt es ein paar so Sachen. Das eine ist die Waschmaschine, das ist so ein klassisches Beispiel. Der Geschirrspüler ist auch eins. Es ist im Grunde genommen auch in vielen Dingen sogar der Kühlschrank so weit, weil die halt relativ geringe Temperaturdifferenz haben, wie sie schalten. Ja, also da gäbe es sicherlich auch ein paar Möglichkeiten. Ich spüle mir im Moment gerade und habe jetzt einmal überall als einfachste nur Schaltuhr dann. Ja. Das heißt, ich gebe sozusagen im Programm vor, wann mein Stirling laufen darf, auch wann er Warmwasser produzieren darf, und im Gegenzug dazu muss ich sicherstellen, dass er ja die Energie verbraucht. Aber ich glaube trotzdem, dass wir mehr als Systemleister uns fühlen werden müssen als als reine Eigenversorger. Also ich glaube nicht, dass die Photovoltaik dazu da ist, um Eigenversorgung stark zu machen. Da glaube ich eher, dass die Solarthermie die Chance hat, weil wir da noch einen relativ guten Speicher haben, obwohl das Wasser noch immer nicht das Optimum ist, aber immerhin noch deutlich besser als das, was Sie heute am Batteriesektor bekommen können. Nämlich da wird jetzt das Kostenrelation. Na, kein Zweifel. Ich fordere nicht ein, dass es von heute auf morgen geht. Ich glaube, das Wichtige, was passieren muss, ist, dass wir erkennen müssen, dass wir kleine Schritte machen. Und die Richtung ist das. Ich habe also mein erster Dissertant hat mir eine Folie gezeichnet, die ich zwischendurch immer noch bringe, zum Thema Nachhaltigkeit, wo er einen Hügel zeichnet und eine Autobahn. Und die Autobahn geht in die falsche Richtung. Und daneben gibt es einen ganz steilen Weg, der über diesen Ding rüberführt, aber führt in die richtige Richtung. Und diese Abzweigen zu schaffen, um die wird es also gehen.
Zuerst der Herr hinten, bitte.
Ja, also ich habe betreff der Marschrichtung seitens der österreichischen Politik betreffend der Photovoltaik. Also sieht man ja darüber, es gibt Förderungen, da muss man sehr, sehr schnell sein. Und wenn man Pech hat, dann schaut man durch die Finger. Also es ist irgendwie wie in der Lotterie, also es ist zwar erhöht worden, aber es geht immer nur nach wie vor nach dem Prinzip. Irgendwie kommt mir das sehr chaotisch vor. Gibt es da seitens der österreichischen Politik da eine Marschrichtung, wie viel Prozent zum Beispiel aus Photovoltaikanlagen erzeugt werden müssen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, zum Beispiel bis zum Jahre 2020 oder so?
Also ich glaube, was ich ein bisschen eben immer, wenn wir über Strom reden und über erneuerbaren Strom reden, dann sehen wir auf der einen Seite die Wasserkraft und auf der anderen Seite die Photovoltaik, und es wird aber ein starker Mix notwendig sein. Mhm. Wichtig ist, dass wir dieses 34% Gesamtprimärenergiebedarf aus Erneuerbaren haben und dass sie eigentlich der Staat das aussuchen sollte, wo er glaubt, dass er die geringsten Förderkosten dafür hat. Und der Zugang zur Photovoltaik, und das habe ich jetzt ganz noch auch in meinem Grundstatement gesagt, ich glaube, dass wir sie derzeit überfördern. Und zwar nicht, weil sie es rechnet. Es berechnet sie bei Gott nicht. Es rechnet sie ja mit der Förderung nicht. Aber weil die Leute, die mitspielen, würden sie auch mit dem Halben machen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Mein Stirling rechnet sie auch nicht, aber es ist unheimliche Spielzeug. Ja?
Also vergangenen Sommer, da habe ich einen Ausflug nach Bayern gemacht, also so in die Gegend von Dreisesselberg. Ja. Und da bin ich in die verschiedenen Dörfer gekommen und nahezu in jedem Dorf hat zumindest die Hälfte aller Gebäude, sehr oft zwei Drittel und nur mehr, einige Photovoltaik.
Ja. Also es ist
sehr stark gefördert ist und es ist eine sehr hohe Akzeptanz da. Nachdem die Bayern eine ähnliche Mentalität haben wie wir Österreicher, könnte man vorstellen, dass das da bei uns auch funktionieren würde.
Also dem darf man die beiden Dinge nicht unterscheiden. Das, was Sie in Deutschland sehen, auch mit diesen Flächen, hat nichts mit der 5 kW Peak, von dem wir meistens reden, wenn wir von Photovoltaik reden, zu tun. Nicht? Da reden wir teilweise von deutlich größeren Anlagen. Und es war gerade im landwirtschaftlichen Bereich so, dass die Abfindung, die der Sohn dem Vater zahlen musste, war die geförderte Photovoltaikanlage, weil über die geförderte Photovoltaikanlage und über den gesicherten Einspeisetarif hat er im Grunde genommen ihm das Ausgedinge bezahlen können. Und bin kein Freund der E-Control und schon gar nicht ein Freund vom Herrn Bolz, aber nichtsdestotrotz hat er bei einem Recht, wahrscheinlich haben wir mit unserer sehr restriktiven Förderpolitik, was die Photovoltaik betrifft, eben nicht dazu beigetragen, dass das Geld nach China fließt. Eins muss uns klar sein, dass ein Großteil der Anlagen, die derzeit am Markt erhältlich sind, werden nicht mehr in Mitteleuropa gefertigt. Ich glaube, dass es eine Zukunftstechnologie ist. Ich glaube, dass wir noch lange nicht am Ende der Forschung sind. Ich bin gehe nicht ganz mit dem konform, was der Herr Englisch gesagt hat, mit der Qualität. Vielleicht wäre eine Photovoltaikanlage, die halb so viel kostet, nur dreiviertel so lang heute die gescheitere Geschichte. Wenn eine Forschung, die ja derzeit im Moment gerade beim Professor Lang an der JKU basiert, alles aus Kunststoff zu machen, also vom Ständer bis zur Halterung, nicht die Zelle selber, also nicht die Sarisivci-Idee mit der Kunststoffzelle, also mit der organischen Solarzelle schon, mit einer Siliziumzelle, aber alles drumherum aus Kunststoff zu machen, auch mit dem Wissen, dass die eben noch 12, 15 Jahre die Struktur nicht mehr da hält, aber in Summe ist das ganze Ding billiger. Weiß nicht, was der richtigere Weg ist. Da wahrscheinlich das, wenn ich das andere rückgewinnen kann.
Ja, bitte. Und zwar Folgendes, Sie haben da erwähnt von der Verdoppelung des Diesel- bzw. Benzinpreises, also was irgendwann einmal uns blühen wird, wird natürlich die Folge haben mit einer gigantischen Inflationswelle natürlich, die im biblischen Ausmaß vielleicht übertrieben, aber wir haben jetzt zum Beispiel eine Inflationsrate von 3% aufgrund eigentlich, Hauptgrund ist eigentlich der fossile Energiepreis. Es ist sicherlich richtig, dass man da ein Umdenken machen sollte. Ich habe jetzt bei der Automesse vor kurzem im Design Center, habe ich mir geschaut nach Elektroautos, ne, weil ich muss einmal das Auto wechseln jetzt. Kaufen wir aber da wieder einen Diesel, weil nämlich der Preis exorbitant hoch ist. Also mit 38.000 Euro ist man dabei für ein kleines Zwägelchen. Und da habe ich gesagt, ja, wie lange halten die Batterien? Naja, 5 Jahre ist Garantie. Wie viel kosten es denn, wenn man die Batterien wechseln muss? Naja, 24.000 Euro. Habe ich gesagt, ja danke, meine Entscheidung ist gefallen. Leider, beim an und für sich wäre ich ein Freak von Elektrofahrzeugen, weil es ist an und für sich wesentlich effizienter. Ich meine, vom Wirkungsgrad her Verbrennungskraftmaschine vielleicht 30% und der Elektromotor hat 80% Wirkungsgrad, also das ist schon mal wesentlich ein Unterschied. Es wäre auch von der Energie her, von der Erzeugung, da habe ich mich auch erkundigt, wäre es kein Problem. Man braucht, wenn alle Österreicher Elektroauto hätten, würde unser elektrischer Energieverbrauch vielleicht um 15-20% steigen, maximal. Das Problem ist aber das mit der Leitungsführung. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in einem Siedlungsgebiet kommen jetzt die Leute von der Arbeit heim, jeder steckt sich in der Steckdose, sein Auto, ein Bank, das Netz bricht zusammen, weil es nämlich nicht ausgebaut ist. Das heißt, das Leitungsnetz selber ist viel zu schwach, was wir haben, dass wir das eigentlich im großen Stil durchführen könnten. Da müsste eigentlich sehr, sehr viel geschehen, also im Leitungsausbau. Nur wie gesagt, derzeit ist der Preis ein Horror, muss ich ehrlich sagen, ein Horror vom so gerne mal ein Elektroauto kauft, vielleicht ist das nächste, übernächste Auto im optimistischen Fall. Aber ich habe gesagt, danke, wie er gesagt hat, was kostet die Ersatzbatterien? 24.000 Euro. Also da habe ich nur Danke gesagt.
Also Sie sehen ja, wo das Problem liegt. Das Problem liegt am Elektroauto, wenn wir auch nicht das preisliche Problem, das Problem liegt an der Batterie, weil von Ihrer 38.000 Euro ziehen Sie die 24 ab, dann bleiben die 14 über, dann haben Sie ungefähr das, was Sie beim normalen Auto ohne den Motor haben. Also das haben wir ungefähr dort. Nur ich glaube nicht, dass das Elektroauto die Lösung ist. Sondern für mich ist das Elektroauto ungefähr das, was die Algen sind. Und zwar deshalb, weil es jetzt so herrlich ist, darauf aufzuspringen. Mit dem klaren Wissen, dass wir in den nächsten 10 Jahren keine Lösung zusammenbringen werden. Weil wir können die Batterien nicht lösen in 10 Jahren. Wenn Sie sich das anschauen, seit wann die Batterieforschung geht und wie ich zum Studieren angefahren habe in Graz 73, waren wir auch schon der Meinung, in spätestens 5 Jahren habe ich die Batterie, um das Elektroauto zu haben. Ja, das haben wir fast so wie mit Batterieeffizienzsteigerung, nämlich monetäre Effizienzsteigerung, ist ungefähr das, wenn wir mit der Fusion sein, mit der Kernfusion sein. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, Sie werden die Reichweite nicht zusammenbringen, auch dann später nicht. Ja. Naja, aber Sie werden das andere trotzdem brauchen. Auch trotz Mix. Ja, trotz Modalmix werden wir es wahrscheinlich brauchen. Ob Sie wissen, warum das Smart entstanden ist, auch eine ganze Geschichte, zähle dann außerhalb der nach neun. Aber ich glaube also nochmal, dass das nicht, andererseits können Sie auch im Bereich Ihres Autos und jetzt zum Preis des Treibstoffes in Ihrer eigenen Entscheidung einen Faktor 2 bis 3 locker realisieren. In Summe, was Ihnen das Auto kostet. An einem Beispiel. Der teuerste Golf zum billigsten Golf. Beide erfüllen alle Anforderungen, die Sie nach österreichischer Straßenverkehrsordnung machen dürfen. Ja? Und das Sie im Grunde genommen auch brauchen. Es gibt Ihnen Schutz, es gibt Ihnen sogar Aircondition drinnen und was auch immer. Auf dem Kilometer umgerechnet fahren Sie beim einen ungefähr mit dem amtlichen Kilometerpreis. Und beim teuersten, der noch dazu mehr Energie braucht, fahren Sie mit 1,20 bis 1,50 für den Kilometer. Vollkosten. Und trotzdem sehen Sie genug so Dinge um und umfahren. Ja, ich glaube nicht, dass das antreiben wird. Das ist wieder dieses Argument, das ich gebracht habe. Wir verfallen sofort und drum, weil wir die eigene Entscheidung hätten. Sie kennen sich heute drei. Sie kennen sich am Polo kaufen. Der Polo von heute entspricht dem Golf vor 2 Generationen davor. Wenn Sie sich die Abmessungen und alles anschauen, damals war es klar, eine gewisse Gruppe Österreichs hat sich einen Golf gekauft. Die kaufen sich auch heute einen Golf, obwohl der heutige Golf der Passat ist. Von damals. Also wir entscheiden selber. Und darum glaube ich, das kann ruhig das Doppelte kosten, natürlich nicht von heute auf morgen. Sondern das muss eine längere Phase natürlich sein, dass ich persönlich die Entscheidungen treffen kann, was ich tue. Ja?
Bevor ich zu meiner Frage komme, vielleicht ein paar Anmerkungen dazu. Ich finde selbst die ganze Elektromobilität insofern ein Irrweg, weil schlussendlich bleibt es viel Gewicht für wenig Mensch, neben den städtischen Problemen noch dazu. Wir haben ein Reifensystem, wo schlussendlich eine Walkenergie benötigt, im Vergleich zu anderen Elektromobilitäten im Massenverkehr eigentlich doch einfach eine Ergänzungsmöglichkeit im urbanen Bereich, einfach um Null-Emission-Vehicles zu implementieren. Aber schlussendlich ist es doch energieintensiv, auch mit entsprechender Rückspeisung bei Bremsen. Meine Frage möchte wieder ein bisschen mehr die Lebensmittelproduktion aufgreifen. Sie haben zwar jetzt erwähnt, dass die Energieproduktion im landwirtschaftlichen Sektor so komplementär zur Lebensmittelproduktion stattfinden soll. Jetzt ist aber unsere Lebensmittelproduktion im landwirtschaftlichen Bereich ist sehr förderabhängig zurzeit. Wir haben also ein Preisniveau auch sozialen Gründen und im Welthandelbereich daran gewöhnt, dass wir unser ganzes Landwirtschaftssystem intensivst fördern. Sehen Sie diese propagierten Gefahren nicht, wenn man hier diese Entscheidung, was Sie mir in Ihrem Vortrag gegeben haben, den Landwirt zu überlassen, hier doch bei höheren Energiepreisen, die sich schlussendlich einstellen werden, dass also die Nahrungsmittelproduktion mit den Förderungsmitteln hier nicht mehr Auslangen findet und wir die Befürchtung kommen, wo China ja auch selber sehr rigoros ist, weil die einfach ihre Hungersnöte noch nicht so weit zurückliegend haben und hier rigoros bremsend sind in Energieproduktion auf dem landwirtschaftlichen Sektor. Sehen Sie diese Gefahr nicht, wenn ich höre, dass man eigentlich mit unserer ganzen landwirtschaftlichen Fläche maximal 10% des Primärenergiebedarfs decken könnten? Auf der einen Seite gibt es die Biologen wieder, die sagen, naja, die Netto-Primärproduktion ist ja nicht hernehmbar. Ich muss ja auch der Artenvielfalt, dem biologischen Leben massive Biomasse noch belasten. Ich kann nicht einen Wald zusammenräumen, wie ein Operationssaal. Sehen Sie dort irgendwo Grenzen oder regulative Notwendigkeiten, um nicht, sagen wir mal, in den sozialen Problembereich zu kommen mit Lebensmittelproduktionskosten, die dann uns irgendwann wieder einen großen Problem in der Gesellschaft bereiten?
Meine Vorstellung in Richtung Beitrag der Landwirtschaft zur Energieproduktion ist, dass die Landwirtschaft das in die Energieproduktion liefern sollte, wo sie keinen Lebensmittelmarkt sieht oder wo die aus der Lebensmittelproduktion kommenden Abfälle verwendet werden. Die Studie von Thomas Amon, die geht eben davon aus, dass ich Zwischenfrüchte verwende, immerhin ein Ertrag, je nachdem, was ich mache, zwischen 4 und 5 Tonnen, dass Untersaaten zum Standard wird, insbesondere in Pflanzen wie Mais, dass die Wirtschaftsdünger, die wir haben, wirklich als Wirtschaftsdünger davor, der Kohlenstoff, bevor er zu CO2 geht, über die Methanquelle geht, dass sich die organischen Abfälle, die wir Menschen produzieren, wieder in dieses System zurückgebracht werden und nicht über Kompostierung zurückgebracht werden, wo ich direkt zum CO2 immerhin 40% meines Kohlenstoffs in der Kompostierung zu CO2 veratme, dann hat die Landwirtschaft ihren Beitrag, kann die Landwirtschaft ihren Beitrag leisten. Die Frage wird sein, was sind die Segmente, wo die Landwirtschaft, nämlich am Ende des Marktes, wo sind die, wo sie hineinliefern kann? Und die werden sich im Laufe der Jahre sicher ändern. In der jetzigen Zeit glaube ich, dass es zwei gibt. Das eine in der Land- und Forstwirtschaft gemeinsam ist es sicher der Wärmebereich, wo ein entsprechendes Potenzial da ist. Aber ich glaube auch, dass man dann dem Biotreibstoffen oder sagen wir so, den Agrartreibstoffen eine Chance geben sollte. Die Frage ist, welche Technologie, ob das also jetzt Vergasung, Fischer-Tropsch ist, ob das Verölung ist oder ob das auch enzymatische Verzuckerung und dann Ethanol ist, mag von Region zu Region anders ausschauen. Eins muss uns auch klar sein in dem Augenblick, und das war insbesondere die Agrarpreiserhöhung 2007, 2008, sieht man ja, dass bereits 10%, wenn ich 10% eines Marktes woanders hin umleiten kann, das der treibende Faktor ist. Und eine Entkoppelung zwischen Energiepreis und Agrarpreis wird es nicht mehr geben. Also es werden die Agrarpreise steigen, wenn die Energiepreise steigen. Davon, also das ist sagen wir alle, mit denen ich zusammenarbeite, sowohl von der Agrarseite als auch wie von der Volkswirtschaftsseite. Diese Entkopplung, die es gegeben hat, wird es nicht mehr geben, weil dann gehe ich in diesen Outlet und wenn es nicht anders, dann gehe ich in mein eigenes Haus und verbrenne es über Vollkornheizung. Ja? Also ich glaube, dieses Thema werden wir nicht wegbrennen, aber die Landwirtschaft wird ihren Teil im Bereich haben, wobei ich persönlich glaube, dass sie den viel größeren Anteil im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe für die Industrie haben wird. Heute 10% des, 12% des Erdöls gehen in den Industriebereich und das ist jener Bereich, wo sich die Landwirtschaft konzentrieren sollte. Das war sozusagen mein Navarro-Bereich, den ich da aufgestellt habe.
Wir haben jetzt auch ein bisschen mit Blick auf die Uhr jetzt noch drei Meldungen, 1, 2 und dann 3.
Fassen wir die zusammen, oder?
Machen wir es auf einmal, sind die Fragen kurz fassen wir zusammen, vielleicht passen sie auch inhaltlich zusammen.
Ich hätte jetzt ein bisschen das für den
Zweck. Bitte ins Mikrofon sprechen.
Für den Zweck vom zuletzt diskutierten ein bisschen. Können Sie was sagen? Ist meiner Meinung nach vollkommen unwirtschaftlich sein, die CO2-Speicherung nach Gaskraftwerken. Und was ist Ihre Meinung zu dem Schlagwort Strom aus der Sahara? Kann das, wie ist da der Stand dazu?
Danke. Vielleicht die zweite.
Ich schließe an die vorherige Frage von den Kollegen. Vielleicht ist da speziell diese Biogasanlagenforschung gemeint. Oder auch Betriebe gemeint. Ich habe die Gelegenheit gehabt, 2008 ein Werk in Bad Pyrmont genauer anzuschauen. Ich habe da jetzt ein bisschen einen kritischen Punkt drauf, nämlich auf die Landwirtschaft, die Veränderung der Landwirtschaft in Zukunft, vom Landwirt zum Energiewirt. Eben, das ist die Frage nach den Lebensmitteln und nach unserer veränderten Landschaft in Zukunft. Sie wird sie massiv verändern, wenn Sie das jetzt so stark in die Richtung treiben wollen. Also dieser Betrieb, den ich gesehen habe, war fokussiert in erster Linie auf Mais-Silage, weil aus dem Maiskorn die meiste Energie gewonnen wird. Da sehe ich Monokulturprobleme für die Zukunft, wenn alle auf das nur hingehen. Ja. Und Verdrängung der Lebensmittelflächen dadurch. Ja. Und das andere ist, dass dieser Betrieb geplant hat, noch zusätzlich einen Rinderstall mit über 1000 Tieren anzuschließen, um die Gülle noch einzubringen, um noch mehr Energie zu gewinnen, um rentabel zu sein. Da sehe ich auch ein gewisses Gefahrenpotenzial, wo man auch ein bisschen darauf aufmerksam machen sollte. Also vielleicht ist es der Energiemix, den Sie sich vorstellen, oder weiß ich nicht genau, aber vielleicht können Sie da auch noch ein bisschen was dazu sagen.
Bitte. Eine kurze Frage. Emissionsquotenhandel. Wer hat da wen nicht verstanden? Die Naturwissenschaftler, die Börsianer nicht oder die Börsianer, die Naturwissenschaftler nicht?
ist ein eigener Vortrag. Mir ist jetzt Ihre erste Frage noch geschwind hinuntergerutscht. Okay, ja, Capture and Storage. Capture and Storage ist man nicht. Ein Zugang, fangen wir mit Capture and Storage an, also sogenanntes CCS, Carbon Capture and Storage. Ist ein Versuch, bestehende Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, die Sie für ein stromerzeugendes Unternehmen rechnet, indem man klarerweise das, was er an Mehrkosten hat, draufschlagt. Und nachdem die Kohle noch immer der billigste Energieträger ist und man davon ausgeht, dass über einen vernünftigen Standort für CCS, dort wo ich mein herausgeholtes CO2 nicht allzu weit transportieren muss, zwischen 40 und 50 Euro die Tonne Kosten haben werde und der Handelspreis irgendwo auch in der Größenordnung liegen wird, wenn das nicht eintritt, was die letzte Frage war, dann ist das etwas, was sie rechnen kann. Das Problem an Capture and Storage ist das, dass sie kaum Storage haben werden. Weil wir alle auf diesen Storage zugreifen werden. Das werden die Leute sein, die Power-to-Gas machen wollen denselben Storage machen, die im Grunde genommen einen Druckluftspeicher, einen adiabatischen Druckluftspeicher bauen wollen, wenn auch dasselbe Storage haben. Und im Grunde genommen sind einige dieser möglichen Speicher auch vielleicht ein, wenn nicht für ein Endlager, aber doch für ein Zwischenlager interessant. Also es ist insofern für uns eine interessante Technologie, nämlich der Capture-Teil, weil da viel Entwicklung hineingeht, wie hole ich mir CO2 aus unterschiedlichen Medien. Und ich bin froh, wenn die fossilen Leute viel Geld da hineinstecken. Das ist das Gleiche, wie ich froh bin, dass wir die Erdgasleitungen, die sollen Erdgas bauen, so viel sie wollen, weil wir werden das nutzen später als Infrastruktur, die uns wer anderer zahlt hat. Das ist zu dieser Frage. Zu Thema Sahara. Grundsätzlich finde die Idee nicht einmal so blöd, wenn ich die entsprechenden Leitungen in den Griff bekomme. Aber können Sie sich vorstellen, dass Sie 4 bis 6 Leitungen auch 400 Meter, 300 Meter in der Breite durch ganz Europa ziehen werden? Erste Frage. Ich glaube nicht, dass wir es zusammenbringen, wenn ich mir nur anschaue, wie lange es braucht hat, die 380 kV-Leitung in der Steiermark über die Bühne zu bringen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir gehen von der einen Abhängigkeit in die andere Abhängigkeit. Ja, also wenn, dann sollte man mal wirklich schauen, was können wir selber, und dann wird es vielleicht notwendig sein, dass wir das eine oder andere machen. In dieser Studie der deutschen Sachverständigenrat für Umweltfragen ist ja klar herausgekommen, Deutschland könnte sich auch selbst strommäßig versorgen, aber mit dem Riesenproblem, dass sie mindestens 10% des Stroms, den sie brauchen, zusätzlich produzieren müssen und in den Wind fahren. Ja, wirklich in den Wind, weil es hauptsächlich um Wind geht, wenn ich nicht die entsprechenden Speichermöglichkeiten habe. Und da bei Ihrer Frage auch zu sein, weil ich die Flächen nicht habe, weil der einzige, wo ich meinen Ausgleich schaffen könnte bei einem vollständigen erneuerbaren Mix, ist über die gespeicherte Biomasse. Sonst kann ich nicht wirklich einen Ausgleich fahren. Und die Flächen haben wir in der Form nicht zur Verfügung. Zu Ihrer Frage Biogas. Wenn man mir genau zugehört hat, habe ich immer davon gesprochen, dass wir Nebenprodukte und Abfälle dafür verwenden wollen. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass das eine Konkurrenz der Fläche wirklich della Dank, die aufkommen kann, wenn ich entsprechende Flächen für die Produktion von Silomais verwende, dass die gegeben ist. Ich glaube aber, dass das Übergangstechnologie nicht einmal so, nämlich jetzt wirklich als Übergangstechnologie nicht so blöd ist, weil ich an dem lerne, und wenn ich das Produkt zukaufen muss, wenn ich den Mais zukaufen muss, dann muss ich technologisch noch besser werden, als wenn ich einen Opfer verwerte. Weil in unseren Köpfen ist ja drinnen, wenn ich einen Opfer verwerte, der kostet nichts, für den kriege ich ja so gar nicht was. Und da interessiert mich gar nicht mehr, wie viel ich davon herausholen kann. Das passiert in manchen anderen Sachen auch, können wir aber auch dann danach noch diskutieren. Also gebe Ihnen recht, ist zu beachten, woraus wird mein Biogas? Ich sage das auch deshalb, auch eine Frage, wie groß soll die Anlage sein, weil ja auch meine Tochter Kleinstbiogasanlagen entwickeln will und die Meinung ist, dass jeder Landwirt, der 20 Kühe hat, müsste seine eigene Biogasanlage haben, und sie lässt sich den Moment davon nicht abbringen, dass sie indische Technologie auf europäischen Standard bringt. Werden wir sehen, ob sie scheitert oder nicht. Zu Ihrer Frage CO2. Ich glaube, dass der Naturwissenschaftler den Börse unterschätzt hat. Nämlich auch die Marktmechanismen unterschätzt hat. Es ist nicht klassischer Marktmechanismus, der hier eingetreten ist. Im klassischen Marktmechanismus hätte das müssen passieren, dass der investiert, der im Grunde genommen die geringsten Kosten hat. Ja? Nur, dass sich dazwischen einer schaltet, der mit diesen geringsten Kosten handelt, und mit dem hat keiner gerechnet. Und der zweite, der versagt hat, war die Politik. Die hat die Politik hat deshalb versagt, weil sie viel zu viel Zertifikate ausgeteilt hat in der ersten Zuteilung und weil auch die Leute, die im Grunde genommen am Ruder gesessen sind, sehr gut argumentieren konnten. Und auch der große Generaldirektor des größten Linzer Unternehmens hat, wenn er von CO2-Zahlen gesprochen hat, immer davon gerechnet, wenn er alles zukaufen müsste und nicht das, dass er eigentlich zuerst alles schon geschenkt gekriegt hat. Ja, das muss man also auch sehen. Also hier sind viele Dinge zusammengekommen, aber ich glaube, dass wir Naturwissenschaftler eigentlich nicht mitgekriegt haben, dass wir da jemanden aufsitzen, der mit uns viel besser spielt.
Das ist eher ein bisschen deprimierendes Schlusswort.
Es ging hier wirklich nur um das System des CO2-Handels, wobei hier vieles verbessert wurde, das muss man ganz eindeutig sagen. Die zweite Zuteilungsbranche war schon viel besser und das, was jetzt kommt, wird noch deutlich besser werden, weil er hier ein Teil davon über Auktionen gehen wird, dass er nur mehr einen bestimmten Prozentsatz zugeteilt kriegt, das sogenannte Grandfathering, der Rest muss über Auktionen gehen. Aber wie gesagt, das wäre ein eigener Abend, den nicht ich machen würde, wenn wir haben derzeit eben im Abschluss eine Dissertation eines Kollegen aus Bochum, der das wirklich versucht, im Detail aufzuarbeiten, wo ist was falsch gelaufen. Und es ist viel falsch gelaufen, da gebe ich Ihnen recht. Auf der anderen Seite haben wir ein Problem mit Wälder aufforsten, dass wir Menschen leider alle in einer Landschaft leben wollen, die offen ist. Und wenn wir über 65% Waldanteile in einer Gegend sind, gehen wir nicht mehr dorthin. Ja, aber früh genug, ja.
Ja. Ja, dann haben unsere Nachfahren vielleicht irgendwann wieder mal Lunzerschichten mit Steinkohle oder so, wenn sie Geologe sind. Ja, ich danke jetzt für die Diskussion. Ich glaube, es war höchst interessant und man könnte wirklich noch lange weiter diskutieren zu dem Thema. Vielleicht ergibt sich wieder ein Nebenprodukt oder ein Nachfolgeprodukt aus der heutigen Diskussion, ist wirklich höchst interessant. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Diskussion.
Gerne.
Und für
den Vortrag. Danke.
Ganz kurz noch ein paar organisatorische Dinge. Die nächsten Veranstaltungen, morgen bereits gibt es eine Gastveranstaltung des Tourismusverbandes Linz. Linz verändert, Stichwort Vielfalt, the power of music, was Musik vermag. Ja. Franz Hanunkur und Peter Paul Kasper sind sicher zwei sehr interessante Vortragende. Donnerstag, 14. April, den Donnerstag zum Mittag bei Kepler, woran arbeiten Sie gerade, Herr Hund und Herr Horn, von Harald Hund und Paul Horn, Künstler im Bereich Video und Film. Das sind die nächsten beiden Vorträge. Ich möchte auch noch auf den Freundeskreis des Kepler Salons aufmerksam machen. Wenn Sie noch nicht dabei sind, habt ihr Beitrittsformulare. Kann man beitreten, ist glaube ich sehr wichtig für den Kepler Salon. Dann danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, Sie werden vielleicht sehr kurze Fragen noch zur Verfügung stehen. Bis etwa 22 Uhr werden wir offen halten. Danke.